Die Linux Lounge, das Linux Magazin auf der Radio CC.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zur nächsten Linux Lounge und das ist jetzt die Folge 281 an diesem wunderbaren 12. Mai. Ich sitze in einer wunderschönen Küche und zwar in der von Dennis.
Ja, schönen guten Tag.
Heute sind wir mal nur zu zweit, der Michael ist nicht da, der lässt sich entschuldigen, hat wichtige Dinge zu tun. Und wird dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder dabei sein, wo ich auch schon spoilern kann. Auch da sind wir wahrscheinlich nicht vollzählig. Aber sehen wir dann, wenn es soweit ist. Wir haben euch, so gut es geht, natürlich wieder spannende Themen mitgebracht. Auch mit verringerter Mannstärke war in der Vorbereitung einiges los. Und der Dennis hat für uns nämlich auch schon wieder ein System getestet. Und damit wollen wir jetzt einsteigen.
Genau so ist es. Es geht nämlich, nachdem ich letzte Mal Bluefin getestet habe, habe ich es nicht gelassen mit den Immutable OSs und habe vor zwei Tagen mal OpenSUSE Micro OS Desktop ausprobiert. Hat im Endeffekt dieselbe Idee dahinter, ja, also man kann das Root-System nicht ändern, oder nur quasi atomar verändern. Auch die Updates finden atomar statt und finden auch immer erst nach einem Reboot statt und es gibt quasi zwei Images von einem System, die mit auf der Platte liegen, so dass ihr also immer, egal ob ein Update erfolgreich oder fehlschlägt, ihr immer ein bootbares System haben. Und das ist auch ganz spannend. Also wenn ihr bei OpenSUSE Micro OS da einfach mal reingeht, es gibt seit letztes Jahr auf jeden Fall, Anfang letzten Jahres. Seitdem gibt es einen Vortrag, wo das auch nochmal alles dargestellt wird. Das heißt, wenn ihr jetzt das Gelaber von mir nicht hören wollt, sondern lieber das noch mit Präsentation und so weiter darunter haben wollt, dann lasst euch von demjenigen, der es mitentwickelt hat und der ziemlich begeistert von dem System ist, doch so einfach mal selber erzählen. Man muss aber auch sagen, dass es noch in so einer Beta, also ja, doch, es ist super nutzbar so bisher, aber es ist, es wird noch ordentlich dran rumgewerkelt. Dementsprechend nimmt das alles als Zustandsbeschreibung, aber nicht unbedingt, dass das jetzt für immer so aussieht, sondern dass jetzt in den nächsten Monaten, wenn nicht Jahren, tatsächlich dann nochmal ordentlich dran gefeilt wird. Okay, also als allererstes eine ISO runterladen, das kriegt man hin. Die war recht groß, 2,3 GB als ISO, schon heftig. Und ihr habt auch nicht unterschiedliche Desktop-Optionen an diesen ISOs, sondern halt nur von der entsprechenden Plattform. Das heißt, ihr könnt während des Installers dann entsprechend auswählen, welche Version von macOS Desktop ihr haben wollt. Sie haben nämlich die jeweiligen Unterarten mit den Desktop-Umgebungen nochmal entsprechend benannt. Da gibt es nämlich dann einmal für die GNOME-Version gibt es Ion. Und für die KDE-Version gibt es auf jeden Fall noch einen anderen Namen, der irgendwie mit K anfängt. Ich habe natürlich die GNOME-Version installiert. Genau, wohlgemerkt, macOS ist basierend auf Tumbleweed. Das heißt, es ist ein Rolling Release, was ja genau mein Ziel war. Also ich möchte ein sehr, sehr festes Rolling Release haben. Ich möchte nicht irgendwie alle halbe Jahr oder jedes Jahr irgendwie erstmal einen neuen großen Versionssprung machen wollen. Und dementsprechend war Tumbleweed da als Unterbau genau das Richtige. Ansonsten, es ist im Moment im Release-Candidate-Status, das heißt, es wird auf jeden Fall bald dann eine fertige Version zur Verfügung stehen, ihr könnt sie aber natürlich, so wie ich das jetzt gemacht habe, einfach testen. Auch, was mit auf dem Image drauf ist, ein Rescue-Image, so dass ihr da drauf zugreifen könnt. Ich habe es ausprobiert und wurde dann erstmal nach einem Passwort gefragt, was ein bisschen komisch ist, weil ich habe ja vorher nirgendwo ein Passwort eingegeben. Wahrscheinlich gibt es irgendwo in der Doku einen Verweis darauf. Ich habe es einfach mal ausprobiert. Also es soll angeblich dann sogar eine Live-Version halt geben, mit der man dann auf die Festplatte zugreifen kann und Sachen nochmal editieren kann. Der Installer ist angeblich Yast 2, also so offensichtlich was nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan davon. Das liegt jetzt vielleicht nicht an Yast 2, sondern eben halt an dieser speziellen Installationsanleitung. Also zum Beispiel gibt es, nachdem man die ersten paar Sachen eingegeben hat, auch ein Root-Passwort und so, also das wird auf jeden Fall gesetzt, was ja auch nicht alle Distros inzwischen machen, sondern wo dann eigentlich alles nur noch vom User aus definiert wird und dann halt über sudo Aber bei Yast war es tatsächlich so, dass man irgendwie mitten in der Installation, nachdem quasi alle, also oder davor, so bevor man noch partitioniert hat, halt so eine lange Liste an einzelnen Schritten hatte, die aber überhaupt die nur als Überschriften waren, wo man dann draufklicken musste. Also es war für den Endnutzer überhaupt nicht ersichtlich, dass dahinter sich Optionen verbergen. So, es sah einfach aus, als hätte einer so schön formatierten Log-Output, ja, mit hier übrigens, wir überschreiben eine Festplatte und so weiter. Also einfach nur so eine Art End-Report, ein bisschen hübsch formatiert mit einzelnen Punkten und ein paar und verlinkten Titeln gehabt. Und das war, also usable war das auf jeden Fall nicht, wenn man das irgendwie jemanden angedeihen möchte, der nicht irgendwie im Serverumfeld oder sonst irgendwie erfahrungstechnisch dort unterwegs ist. Genau, da gibt's aber eine Menge Einstellungsmöglichkeiten, die auch nicht besonders nachvollziehbar sind. Also da muss ich sagen, das hat mir bei Fedora Silverblue bzw. Bluefin deutlich besser gefallen. Da war es auch ein bisschen ein Kampf, weil ich mich, ne, ich bin halt primär Debian und Ubuntu gewöhnt und ansonsten halt Arch, da gibt's halt gar keinen Installer, ja, da ist die Anleitung dein Freund. Aber das war schon komisch. Dann gab's grundsätzlich, bis der Installer dann überhaupt kam, eine relativ lange Wartezeit. Und wenn man die ganzen Standardeinstellungen einfach übernimmt, dann wird das System nicht verschlüsselt, weder voll verschlüsselt noch der User Space oder das Home-Verzeichnis. Es wird auch kein LVM standardmäßig verwendet, sondern es wird BetaFS verwendet und SE Linux installiert. Okay. Kann man, also ich finde es nicht angemessen, aber ist okay, kann man so machen. Ich habe dann im Nachhinein tatsächlich MicroOS einfach nochmal neu installiert und dann halt in Vollverschlüsselung. Und es gibt wohl, was die Verschlüsselung angeht, auch nochmal unterschiedliche Ansätze. Also natürlich kann man einfach Full Disk Encryption machen, dann ist es alles fertig. Und ich fand es dann sehr witzig, dass der Kollege dann in dem Vortrag meinte, Ryan, sonst irgendwas, also muss man so ein bisschen abwägen, weil dann kann man es ja nicht mit mehreren Leuten benutzen, wenn es Full Disk Encryption ist. Wo ich so sage, ja, aber auf meinem Laptop, also ich meine, wir sprechen hier von einem Desktop, ja, also.
Davon mal ab, also das stimmt einfach nicht, weil nee. Du kannst ja für eine, also wenn du jetzt, ne, gehen wir davon aus, dass es hier das klassische Encrypt-System ist, das du hast, also Lux2 oder so, die Header unterstützen mehrere Keyslots, du kannst halt einfach auch mehrere Passwörter vergeben für deine Full-Disk-Encryption, also dann kann da jede Person, die du befähigen willst, da ihre Passphrase hinterlegen, das ist ja übergegangen, oder ein Keyfile oder was auch immer, also geht ja.
Ja, deswegen, also dann wundert mich das noch umso mehr.
Ja.
Aber gut, also fand ich ein bisschen komisch, aber ich muss ganz ehrlich sagen, auf einem Laptop oder auch auf einem Desktop, da mache ich dann natürlich, also Full Disk Encryption, so. Ja, klar. So, das andere war, es gibt noch andere Alternativen, nämlich man kann das auch mit Systemd Homed machen und Systemd, ich komme gar nicht drauf, ich sehe es gerade nicht in meinen Notizen, die ich hier habe. Auf jeden Fall gibt es noch andere Möglichkeiten, entsprechend Verschlüsselung umzusetzen, die dann eher am Nutzer andocken. Aber das ist noch nicht ganz fertig, muss man sagen. Also es sind ja so wieder so Teilbereiche von Systemd, die noch nicht ganz zu Ende entwickelt worden sind, wo es noch einige Bugs gibt. Und das wird in Zukunft wohl angeboten werden, aber jetzt noch nicht. Und dementsprechend habe ich einfach, wie gesagt, Full Disk Encryption, LVM, gemacht und das war in Ordnung. Und die ganze Installation hat ungefähr 10 Minuten gedauert, also das Ganze draufzuschreiben, nachdem ich alle Eingaben gemacht hatte. Ich musste da auch übrigens keinen Nutzer angeben, sondern das kam dann, und das war bei Silverblue ganz ähnlich, kam dann mit einem eigenen Anfangskonfigurator, der dann bei GNOME auftauchte, so von wegen, ha, schön, dass du hier bist, ne, so ein bisschen wie bei einer OEM-Installation. Ne? Du wirfst es einfach aufs System, ne, das ist dann da drauf und damit konntest du dann alle Sachen entsprechend durchdefinieren, ne? Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Und was ganz nett war, es gibt dann so ein kleines Fenster, was einfach aufgeht, nachdem man das dann bestätigt hat, wo dran steht Aeon First Boot. Und das installiert dann halt sowas wie Firefox, dann den Kalkulator tatsächlich, also den Taschenrechner, einen Texteditor und einen Erweiterungsmanager. Also wirklich sehr, sehr minimalistisch. Das war, obwohl es irgendwie 2,3 Gigabyte großes Image ist, aber gut. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, dass wirklich nur die notwendigsten Sachen, also für mich jetzt die notwendigsten Sachen, es kann an einigen Stellen ein bisschen mehr noch sein, aber das war vollkommen in Ordnung. Und was ich zumindest bei der ersten Installation hatte, dass der im GNOME Software Center, was standardmäßig sowieso mit ausgeliefert wird, Nautilus auch, dass der Entdecken-Tab leer war. Also keine Ahnung warum, aber ich konnte auf jeden Fall über das Software Center dann erstmal keine Applikation installieren. Als ich dann welche installiert hatte über Flatpak Install und so, über die Kommandozeile, dann funktionierte das. Und das ist auch wieder ein Vorteil gegenüber Silverblue. Silverblue liefert halt Flatpak optional mit dabei, FlatHub, also Flatpak ist natürlich vorinstalliert, FlatHub wird optional als Repo angegeben und dann hat Fedora halt sein eigenes. So, und das gab's einfach nicht. Und das war auch gut so. Also bei MacroOS war das einfach FlatHub. Und es läuft einfach so. Und es hat keine Verwirrung gegeben, weil es auch keine Auswahl von Applikationen aus anderen Quellen gab. Also das habe ich ja bei Debian im Moment auch. Ich habe ja Debian auf dem Hauptlaptop. Und da ist es so, dass da zwischendurch mal Deb-Files dann dran stehen. Ne? Was weiß ich, bei einem Nautilus oder sowas steht das dann mit drin, wenn man es installiert. So, und das ist schon ganz nett, dass das einfach so, also wie aus einem Guss wirkte. Das andere Problem aber war, dass die Spracheinstellungen nicht komplett übernommen werden. Und zwar in derselben Applikation. Das heißt, ich habe Einstellungen und habe dann in den Einstellungen einige Sätze, die Englisch sind und andere Sätze, die Deutsch sind und Angaben. Und das ist ganz komisch, weil das Problem hat das Silverblue nicht genau so, aber auch, also mit Sprache und Locales und so weiter, das funktioniert auf jeden Fall noch nicht. Da ist auf jeden Fall noch einiges zu tun. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ja, wenn die Kernentwickler primär alles Amerikaner sind, ja, so, da können die noch, also, ja, nicht so doll auf jeden Fall. So, das hat ein bisschen genervt und dementsprechend ist halt der Punkt noch bei weitem noch nicht da, dass man irgendwie Leuten das einfach mal installieren kann und fertig. Sondern, und ich habe auch nicht gefunden, wo ich irgendwelche Locales nachinstallieren kann oder die Einstellungen waren alle auf Deutsch, es war alles richtig eingestellt, auch in den Config-Files und so weiter. Ich habe alles überprüft, es war nicht auffindbar. So, diese zur Systemstruktur ein bisschen mehr allgemeiner. Also das war jetzt erstmal so meine Erfahrung und habe dann einfach nach und nach FlatHub Sachen installiert und dann kommen wir gleich noch zu ein paar anderen Sachen, die ich ausprobiert habe, die nicht zwangsläufig spezifisch jetzt für MicroOS sind, aber vielleicht trotzdem ganz spannend. Also das erste zur Systemstruktur von MicroOS. Die Basis sind RPM-Pakete. Das sind die Basispakete, das sind auch vereinzelte Desktop-Apps, also Nautilus beispielsweise. Wird tatsächlich nicht über FlatHub installiert, auch das GNOME Software Center nicht, sondern es gehört zur ganz normalen Systemstruktur mit dabei. Dann habt ihr die Möglichkeit, das ist die erste Möglichkeit, wie ihr Software installieren könnt. Das zweite sind Flatpaks natürlich, einfach direkt im GNOME Software Center aufmachen, direkt von FlatHub ziehen und so weiter. Und dann gibt's noch die Möglichkeit, über DistroBox tatsächlich zusätzlich Applikationen zu installieren. DistroBox ist ein Kommandozeilentool, was es ermöglicht, andere Distros zu simulieren. Und nämlich ist darunter, ist als Library darunter sitzt da Podman, aber ihr könnt auch, glaube ich, Docker verwenden. Und dort wird halt ein Mini-Image einer Distro runtergeladen und dann werden alle, wenn ihr dann eine entsprechende Applikation installieren wollt, werden alle Abhängigkeiten entsprechend nachinstalliert. Hat folgenden Vorteil. Ihr könnt, wenn eine Software nur für eine bestimmte Distro angeboten wird, und dann, damit meine ich auch Desktop-Applikationen, dann könnt ihr diese einfach in einer Distro-Box, in einem Distro-Box-Image installieren, herunterladen und dann mit Distro-Box-Export exposen, und zwar eurem System. Bedeutet, ihr habt also eine Applikation, die nur für Ubuntu da ist, ihr erstellt ein Distro-Box-Ubuntu-Image für diese Applikation und sagt, wenn ich in mein Terminal auf meinem Host, ja, also auf meiner MicroOS Desktop Instanz, dort einfach, was weiß ich, nehmen wir jetzt mal IDJC, also Internet DJ Console, eine Software, die von keiner Distro mehr wirklich supported wird, aber vor allem primär sich fokussiert hat auf Debian-based Distros. Wenn ich die da reinlege und installiere, dann kann ich einfach sagen, verlink mir quasi alle Libraries und alles, was dazugehört und so weiter und connecte das mit meinem X-Server beziehungsweise mit Wayland. Und dann erscheint, ich habe es ausprobiert, bei IDJC war es jetzt nicht der Fall, aber bei anderen Applikationen hat das durchaus funktioniert, dann einfach die Applikation als ganz normalen Menüeintrag im GNOME App Grid zu haben und aber zu wissen, dass es nicht auf MicroOS direkt installiert war über RPMs oder Flatpak, sondern eben halt über, was weiß ich, eine PPA oder sowas. Ja, nehmen wir das mal als Beispiel, die bei Ubuntu dann der Fall ist. Und das ist schon ziemlich cool. So, und es wird auch gut angezeigt, also so standardmäßig ganz gut eingestellt, dass DistroBox auch anzeigt in den Links, auf welches Image es sich da gerade handelt. Das heißt, man kann 15 unterschiedliche Versionen von Firefox installieren auf 15 unterschiedlichen Distros, wenn einem langweilig ist, und kann lockerflockig auch erkennen, nicht nur an den Versionsnummern, sondern eben halt auch, welches Image, aus welchem Image denn diese Applikation stammt, um welche es sich da handelt. Das heißt, da ist zumindest die Sicherheit gegeben. Und das ist schon nett. Und auch die Bedienbarkeit einfach. Und das ist eine Sache, die dann DistroBox Export selber macht. Also ihr müsst nicht selber eine Desktop-File oder sowas erstellen. Das macht das Ding für euch. Das ist schon ziemlich cool.
Ich stelle mir auch vor, dass das total praktisch ist, wenn du das zum Beispiel in Folge von ich denke jetzt zum Beispiel an, du bist Autorin für irgendein Tech-Magazin. Ich möchte jetzt hier keine Bananen nennen, die man so klassischerweise jetzt mal nennen könnte. Gibt ja genügend da draußen. Und man möchte einfach mal tatsächlich schauen, wie funktioniert hier quasi eine Software zu einem anderen Zeitpunkt auf einem anderen System und so weiter. Und möchte da jetzt nicht irgendwie sich 12 Rechner hinstellen, die alle mit unterschiedlichen Live-Systemen laufen oder so. Das dauert immer alles ewig und so weiter und so fort. Und der ganze Kontextwechsel, das dauert immer und so. Muss den Rechner neu starten. Das nimmt ein DistroBox dann ja schon so ein bisschen ab. Muss natürlich dann schauen, kommt das dann alles so hin? Wird da nicht irgendwelche System-Libraries irgendwie mit reingelinkt und so weiter, sodass das dann irgendwie vielleicht auch noch nicht wieder so zuverlässig ist, auch wenn es ein abgekapseltes, wirklich bei DistroBox ist es ja über Containerisierung abgekapseltes System. Da kann ich mir vorstellen, ist das super, um einfach auch wirklich mal so zum Beispiel um Performance-Messungen zu machen für bestimmte Tools, dass man sagt, ich vergleiche die einfach mal möchte schauen, wie funktionieren die auf der gleichen Datenbasis mit unterschiedlichen Versionen zum Beispiel. Was wurde da tatsächlich geändert und so. Dafür ist sowas, glaube ich, super praktisch.
Genau, und es hat halt trotzdem die Vorteile von Docker und Portman. Also Portman geht ja sogar ohne Root, deswegen funktioniert das mit DistroBox natürlich primär jetzt da mit Portman. Man kann, glaube ich, auch, also es gibt natürlich die Möglichkeit, deswegen hatte ich ja gerade von atomarer Softwareinfrastruktur gesprochen. Ihr habt halt die Möglichkeit, das Base-Image, was euch ausgeliefert wird, also dieses Aeon, also Micro OS Desktop Aeon, habt ihr die Möglichkeit zu ergänzen, um, was weiß ich, eine Instanz von ZSH beispielsweise. Und das geht dann schon. Ihr müsst das halt dann rebooten. Und das ist gerade beim Einrichten des Rechners doch durchaus nervig. Aber worauf man bei DistroBox dann halt achten muss, dadurch, dass es mit Portman läuft, ihr bearbeitet halt trotzdem euer Home-Verzeichnis. Ne? So. Und das ist natürlich nicht so ideal. Das muss man mit berücksichtigen. Ne? Ihr könnt natürlich andere Berechtigungen setzen für Portman und so, aber ich habe ja natürlich jetzt erstmal die Standardeinstellung verwendet. Ja, dann, ihr habt noch die Möglichkeit, mit Zipper zu arbeiten. Zipper ist die Standard-Applikation wie Apt, unter OpenSUSE. Funktioniert ganz gut. Das ist, glaube ich, auch etwas, was mir immens aufgefallen ist und was mir auch schon damals, also von vor 10 Jahren oder so, als ich Fedora das allererste Mal ausprobiert hatte, immens aufgefallen ist, wie langsam Fedora ist. Also bei der Installation von Applikationen so und Paketen. Das war also damals schon abgefahren mit YAML damals und dann DNF. DNF wurde dann auch besser, aber das ist vom letzten Mal mir echt noch im Hinterkopf geblieben bei OS-Tree, was eigentlich ja die Basis von Silverblue ist. Dass er auch unglaublich lange gedauert hat, ohne Grund, meines Erachtens nach. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Und das war aber bei Zipper und bei allen anderen, also es gibt dieses Transactional Update, also ein sehr langer Kommandozeilenbegriff, deswegen Tab Completion ist dein Freund. Damit kannst du dann Zipper ausführen und damit dann eben diese atomaren Elemente, Pakete hinzufügen. Und das ist dann, ne, und beim Reboot werden die dann aktiviert und kann man dann nutzen mit dem neuen Base Image. Genau. Das hat ganz gut funktioniert. Ich gucke noch gerade mal. Ja, also tatsächlich ist es gibt Vor- und Nachteile an DistroBox nochmal im Speziellen, nämlich einmal, wenn es jetzt zum Beispiel um Security geht, dass ihr natürlich jetzt zigtausend unterschiedliche Distros auf einmal auf eurem System laufen habt. Aber man muss auch sagen, ihr habt ja Mikroversionen davon. Ja, das heißt, ihr habt auch eine Möglichkeit, gibt es inzwischen sogar nicht nur Kommandozeilentools wie DistroBox selber, sondern es gibt auch inzwischen Box, ich komme gerade, glaube ich, nicht drauf. Nee. Es gibt auf jeden Fall eine GTK-Applikation, die ich dafür auch benutzt habe. Da gibt es einen Button, wo du einfach sagst, ich hätte die gerne alle mal geupdatet. Ja, und da könnt ihr auch die selber so einrichten und so, das ist ganz nett. Also ihr müsst halt darauf achten, dass eure ganzen DistroBoxes, eure ganzen Images auch up-to-date sind. Aber was ich damit sagen will, ist Vor- und Nachteil zugleich, weil ihr habt unterschiedliche Distros, aber wenn die so minimal sind, dass auch wirklich nur das Allernötigste an Abhängigkeiten installiert worden ist und die ja auch noch containerisiert sind und so weiter, also ihr dann auch die ganzen Überbleibsel ordentlich entfernen könnt, dann ist das, finde ich, eine ganz gute Balance, die dann würde ich schon sagen, dass das Gewicht eher auf der Seite von DistroBox liegt und eben, dass ich eben halt auf alle Software zugreifen kann, alle Software installieren kann und mit einem Klick alles updaten kann. Also das heißt, das, was ich mir vielleicht an offenen Hintertüren theoretisch einheimse durch so viele unterschiedliche Distros, mache ich dadurch wett, indem ich immer alles aktuell habe und so minimal habe, dass wirklich nur das Nötigste installiert ist. Ne? Und damit überwiegt auf jeden Fall für mich der Vorteil von DistroBox. Genau. So, ansonsten, genau, Transactional Update hatte ich schon erzählt. Und ja, wenn ihr zum Beispiel bei atomaren Updates Configs geändert habt und diese Configs failen und somit das ganze Ding flöten geht, und das hatte ich tatsächlich, ich habe es tatsächlich hingekriegt, wie auch immer, ich habe nicht nachvollziehen können, warum und wie. Ich habe tatsächlich wohl entweder Sachen an der F-Stub geändert oder bei der Boot-Config ist irgendwas flöten gegangen. Und es war tatsächlich so, dass ich dann einmal macOS einfach wieder neu gestartet habe und dann sagte mir, mein Grub, es sind zwei Grubs installiert. Das eine, was quasi entsprechend die Encryption, also den Kernel hochfährt, damit die Encryption läuft und ich dann meine Encryption-Keys eingeben kann. Und das zweite, um dann diese unterschiedlichen Images auch auswählen zu können oder vielleicht noch Alternativen. Also da gibt's dann quasi so eine zweite Ebene. Die ist dann auch grafisch, also da kann man dann ein bisschen mehr mitmachen. Aber beim ersten Mal, als ich mein Passwort eingegeben hat, wurde halt geantwortet, ja, wir finden die Harddisk nicht mehr. Also deine Festplatte, wo du das Image drauf installiert hattest, ja, finden wir nicht mehr. Ich so, ja, geil. Und was mache ich jetzt? Ja, neu starten. Und danach funktionierte das. Und dann ist mir so eingefallen, weil ich will ja so eine Distro, möchte ich ja tatsächlich Leuten ans Herz legen, es klingt ein bisschen komisch, aber wirklich Leuten ans Herz legen, die eigentlich nicht so tech-savvy sind. Ich möchte so ein Steam Deck-artiges Interface, also Möglichkeit haben, Nutzbarkeit haben. Das heißt, auch DistroBox könnte sicherlich einige Vereinfachungen vertragen. Müsste man mal gucken, wie man das macht. Also, dass es irgendwie ein automatisches Export gibt oder so. Das könnte man schon irgendwie regeln. Es werden einem bei der DistroBox schon viele Sachen abgenommen. Aber die Idee für, was weiß ich, Leute, die sonst nicht mit Technik umgehen, ich starte einfach mal den Rechner neu, wenn er das erste Mal nicht funktioniert. Und dann funktioniert er aber wieder, weil eben MicroOS halt ein zweites Image da hat und die Configs halt zurückspult, muss man sagen, geile Sache. Ja, so, das ist, ich war baff, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstmal, dass ich es überhaupt kaputt gekriegt habe, direkt am Anfang. Und zweitens, dass es dann aber genauso funktioniert hat, wie es sollte, nämlich es war nicht kaputt. Genau, dann, ja, also wie gesagt, am Anfang, wenn du das einmal einrichtest mit ganzen Zipper und diese ganzen Spezialfälle, das war für mich irgendwie handhabbarer auf macOS als bei Silverblue, muss ich ganz ehrlich sagen. Da war das für mich irgendwie klarer, wie das geht. Bei Silverblue war es ja Bluefin und das heißt, es gab auch noch Homebrew, das heißt, du hattest noch irgendeine andere Möglichkeit, Sachen zu installieren. Und das ist einfach, wenn du DistroBox hast, ist das vollkommen irrelevant. Wenn du bei DistroBox die Sachen gut durchreichst, dann sollte das funktionieren. Ich habe trotzdem noch ein paar Probleme gehabt. Ich wollte mal Jekyll mal in einer DistroBox installiert, habe das exposed und das funktioniert immer noch nicht so ganz. Aber da bin ich immer noch der Meinung, dass das eher an Ruby und Jekyll liegt, als an DistroBox jetzt selber. Gut. Guck gerade ja nochmal in meine Notizen. Naja, es gab was ganz nett ist, man kann einfach ins, wenn man nicht mehr weiter weiß, geht man einfach in die Softwarebibliothek, die Softwareunterseite bei OpenSUSE und sucht nach einem Paketnamen. Ich meine, du kannst auch mit Zipper machen, klar. Aber ich habe jetzt einfach mal so geguckt, so ich hätte gerne eine Abhängigkeit, für eine GNOME Shell Erweiterung wollte ich eine Abhängigkeit installieren. Das ist GTOP, das ist irgendwie das wusste ich vorher nicht, in Node.js geschriebenes Zeug, was am Ende ein Output in Textform gibt, also auch im Terminal funktioniert. Aber halt grafisch, sieht halt ganz hübsch aus. Und mir war nicht klar, dass alles JavaScript ist, aber gut. So, und dafür wollte ich für die Erweiterung Top Hat, was mir oben einfach so ein paar Graphen anzeigt, wollte ich GTOP installieren und es ging ums Verrecken nicht. Also es hat nicht, also ich konnte es natürlich installieren, aber die Erweiterung hat es nicht erkannt, dass GTOP installiert ist oder vielleicht war es auch nicht installiert. Also ich habe alle Abhängigkeiten nachüberprüft und so weiter. Das hat nicht funktioniert, auch das Durchreichen von GTOP nicht und so weiter, das ging alles nicht. Also ich konnte es ausführen im Terminal, aber trotzdem hat die Erweiterung es nicht erkannt. Das waren so die Schwierigkeiten und ich hatte so ein bisschen den Vorteil, dass es auch noch eine andere Alternative zu Top Hat als Erweiterung gibt, nämlich Astra Monitor, was ich sehr empfehlen kann. Macht im Endeffekt dasselbe, nur ist halt nicht zwangsläufig abhängig von G-Top, sondern da ist G-Top eine Optional Dependency. Das heißt, damit hat man das dann gelöst. Kann aber ja nicht immer so sein. Ne? Also das waren so ein bisschen die Schwierigkeiten. Also mit den Erweiterungen, nur um Shell-Erweiterungen reden, das ist halt nicht so der Fall. Trotzdem, auch da hat erstmal bei der Installation von den Erweiterungen erstmal alles soweit funktioniert. Ne? Da gab es also nicht irgendwelche Besonderheiten großartig. Und ja, zum Löschen, also wenn man Distro, das ist auch nochmal bei Distrobox so gewesen, das ist eher eine Usability-Geschichte. Wenn ich einen Container löschen möchte, muss ich Podman stoppen. Was ja erstmal okay ist, aber dadurch, dass Distrobox eigentlich alles, was irgendwie aufkommen könnte, was du jetzt machen möchtest, immer mit Ja oder Nein Angaben, ne, schnell zu bearbeiten ist, wäre das am einfachsten gewesen. Wenn ich schon sage, ne, delete this, ne, RM this container, so, this image, ja, Container ist es in dem Fall, dann lösch den doch bitte, dann stopp den mir doch vorher, ja, oder frag mich zumindest, ob er gestoppt werden soll. Ist ja in Ordnung. Dafür wurden dann andere Sachen einfach so übernommen. Aber gut. Ansonsten kann man tatsächlich einfach sagen, ist eine coole Kombination. Ich kann es empfehlen. Also probiert es gerne selber mal aus. Mir hat der Vortrag tatsächlich durchaus geholfen, weil der so ein paar Ansätze gegeben hat, um damit umzugehen. Und muss zugeben, dass natürlich vieles sich vor allem um Distrobox entsprechend entsponnen hat. Aber auch die Installation dann halt über Zipper, über die Transactional Updates, das hat soweit funktioniert. ZSH mit OMI-ZSH ist entsprechend installiert und läuft. Und deswegen kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Auf jeden Fall eher als Bluefin und Silverblue bisher. Und dadurch, dass es auch ein Rolling Release ist, der seinem Namen auch gerecht wird, muss man ganz klar sagen.
Ja, cool. Vielen lieben Dank für diesen kleinen Test. Dann würde ich sagen, würde ich dann direkt weitergehen in unsere erste Rubrik. Jetzt sind wir ja soweit. Und dann gehen wir also in
Neues aus dem Repo.
Und da steige ich direkt einmal mit euch ein und habe euch auch was mitgebracht, womit man verschiedene Applikationen starten kann. Allerdings, entgegen des Namens, ist es kein Betriebssystem. Und zwar Casa OS ist eine Open Source Docker Cloud App, wie sie sich selber nennen. Es ist ein Community-based Open Source Software, die eben halt sich darauf konzentriert, auf eurem Home Server eine Cloud Experience zu bieten, also im Sinne dessen, dass man da tatsächlich eine grafische Oberfläche bekommt. Da werden Apps drauf angeboten, im Sinne dessen, dass man dort sagt, okay, ich möchte jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, AdGuard, ich möchte Plex, Nextcloud, irgendwas anderes haben. Und dieses Tool ermöglicht es euch schön mit, wie man so schön sagt, Clicky Bunti, dann einen entsprechenden Container hochzufahren, der das Ganze dann für euch auf eurem Server dann hostet. Dann werden euch die Ports dazu genannt, unter denen das freigegeben ist, und dann kann man da zum Beispiel drauf, wenn das jetzt zum Beispiel im lokalen Netzwerk freigegeben wird. Also es ist ein Crossover aus eben halt dieser applikationsbasierten Cloud-Experience und gleichzeitig auch als NAS verwendbar, weil das Einbinden von zum Beispiel angeschlossenen externen Datenträgern funktioniert automatisch. Man kann sie dann über eine Samba-Freigabe freigeben und so weiter. Wobei hier Vorsicht angeraten ist, denn die ist standardmäßig nicht passwortgesichert. Da muss man schon aufpassen, wie man da in sein Netzwerk lässt. Der Name, wie gesagt, Casa OS ist ein bisschen trügerisch, weil es sich hierbei wirklich um eine Frontend-Software handelt, die viel für die notwendige Verwaltung von solchen Docker-basierten Applikationen halt automatisiert und das Ganze hinter so einem netten Frontend versteckt. Auf der anderen Seite allerdings ist es keine Linux-Distro in irgendeiner Form. Also es bringt jetzt kein eigenes Betriebssystem mit, anders als zum Beispiel Unihost, welches eben halt direkt eine eigene Distro mitbringt, die man nicht unbedingt verwenden muss. Man kann ja auch die Software so an sich installieren. Casa OS, wie gesagt, hat das so nicht. Unterstützt werden bis zu, laut der Webseite von Casa OS, über 50 verschiedene Community-Tested Docker-Apps. Viel davon ist einfach Linux Server IO Docker Container, die eine gute Voreinstellung haben, mit dem man gute Erfahrung hat. Ich weiß jetzt tatsächlich nicht, ob die jetzt wirklich Community-Building betrieben haben und irgendwelche Leute dann gesagt haben, ja, das funktioniert so auf jeden Fall mit Casa OS. Kann ich mir ehrlich gesagt aufgrund des Alters des Projekts nicht vorstellen. Des Weiteren wird offiziell Debian 11, Ubuntu 20.04 und Raspberry OS supported, wobei ich auch schon gelesen habe bei einem Vergleich von heise.de, dass Debian 12 auch ohne weiteres funktioniert zum Beispiel. Außerdem kommt aus der Community wohl noch Support für Elementary OS und Armin, also beziehungsweise ich glaube, dass es einfach nur bedeutet, Leute haben wahrscheinlich auf Discord oder wo auch immer sich die Community von CasaOS befindet, wahrscheinlich gesagt, ja, hier haben wir auch mit Elementary OS getestet, haben wir mit Armin getestet, funktioniert. Hardware-Architekturen, die alle unterstützen, sind AMD 64, ARM 64 und ARM V7. Also alles, was immer so an klassischen, NAS-fähigen Hardware so unterwegs ist momentan, findet sich da auch wieder. Und das funktioniert wohl ganz gut. Noch ein Kritikpunkt, den ich aus dem Vergleichsvideo von heise.de mitgenommen habe, welches euch natürlich auch in den Shownotes verlinken, dass dass die Kernentwickler von CasaOS wohl aus dem ostasiatischen Raum kommen. Dementsprechend ist auch viel von der Doku mit entsprechenden Glyphen geschrieben und nicht in lateinischer Schrift. Also dementsprechend sollte man da auch schauen, dass man da in der Lage ist, das irgendwie zu übersetzen, beziehungsweise dann eben halt im Zweifel auf Community-Artikel oder dergleichen ausweichen muss, wenn man mal nicht weiter weiß. Das kann ein Hinderungsgrund sein. Ansonsten kann man sich natürlich auch einfach selbst da so durchwursteln. Wie gesagt, für alle, die das auch nochmal verglichen haben wollen mit anderer Software wie Unohost oder Umbrel, dem sei das Video von heise.de ans Herz gelegt. Und das wäre es dazu.
Genau, warum wir darüber sprechen, unter anderem, oder warum Heise das auch aufgeworfen hatte, war, weil Umbrel jetzt inzwischen die Kosten erhöht hat, weil das ist eine proprietäre Lösung.
Ja, ist richtig. Und ich glaube, die haben das auch verglichen nochmal mit was anderem. Irgendein anderes Beispiel hatte der, also in dem Video werden irgendwie vier verschiedene Anbieter davon zwei kommerzielle, unter anderem auch Umbrel, werden da zur Rate gezogen. Und da kommen da unterschiedliche Pros und Cons warum tatsächlich. Also alle haben so ihre Vor- und Nachteile, keine macht, ist jetzt so die perfekte Lösung. Es ist mehr so ein so, okay, das habe ich beim Durchschauen mal so gelernt. Genau.
Beim Durchschauen lernen, das macht man ja auch bei Comics.
Das ist korrekt.
Also manche mehr, manche weniger. Hier kommt auf den Comic an, würde ich sagen. Und zwar, wenn ihr viele Comics habt, also eingescannte oder sonst irgendwie archivierte Comics, die ihr dann digital euch reintun wollt. Inzwischen geht das ja auch ganz gut. Es gibt einfach sehr viele Color E-Ink Reader inzwischen, die auch zu einem ja doch recht erschwinglichen Preis erreichbar sind. Und dementsprechend macht das ja auch, weil ja gerade ältere Comics eine begrenzte Farbpalette haben, macht das ja durchaus Sinn, das mal zu tun. Damit ihr die aber auch ordentlich verwalten könnt, braucht ihr sowas wie Kavita. Kavita ist ein Comic-Manager mit Webinterface und allem drum und dran, dahinter mit entsprechender Datenbank und so. Und der ist in der Version 0.8.0 erschienen und hat jetzt nochmal einen immensen Overhaul bekommen. Und zwar einmal gibt es, also die zwei elementarsten Sachen, die verändert worden sind, ist einmal die sogenannte Comics Library und einmal die Collections selber. Also Collections sind dann die entsprechenden Sammlungen, zum Beispiel zu bestimmten Themen. Also ein bisschen wie eine Playlist. Und bei Comics ist es wirklich die Hauptlibrary all eurer Comics. Die Comic Library, da ist es so, dass in der Vergangenheit, also dass im Moment die entsprechenden Volume Numbers einfach das entsprechende Jahr ist, standardmäßig. Und dadurch dann ein Series, also ihr dann so einen Serientitel festlegen könnt. Und was man aber auch sagen muss, ist, dass Comics grundsätzlich ja auch sehr einzigartig sind, also in der Art und Weise, wie sie denn aufeinander aufbauen und mit welchen Nummern. Und ihr habt immer die Möglichkeit, das entsprechend anzupassen. Ne? Also es gibt eine Standardvariante, ne, wo einfach das Datum verwendet wird, und ihr habt die andere Variante, also wenn das Datum denn vorhanden ist als Information, und ihr habt ja eine erweiterte Variante, dass ihr auch alles Mögliche an Spezialreihenfolgen anwenden könnt. Also wenn es irgendeine Spezialausgabe in einer Series gab, ja, was weiß ich, ein Weihnachtsspecial oder sowas, dann könnt ihr mit diesen Nummern entsprechend umgehen und diese auch entsprechend verschieben in euren Serien, die ihr da anlegt. Und das kann auch der Admin selber machen. Das heißt, wenn jetzt mehrere Leute quasi dieselben Comics haben oder so, oder ihr so ein größeres Comic-Archiv habt für euch und vielleicht auch Freunde und Familie, dann können da einfach, also kann der Admin das sogar festlegen, wie das dann zu sortieren wäre. Dann Collections. Die sind auch komplett neu gemacht worden. Die sind aber nutzerbasiert, ja, und nicht adminbasiert. Da könnt ihr also viel mehr einen Eingriff nehmen. Und ja, ihr könnt auch eure eigenen Collections jetzt anderen Leuten auf dem Server selber zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn ihr zu einem Thema, was weiß ich, atomar verseuchte Tiere greifen Menschen an, ja, also Spider-Man und alle weiteren, packst du alle in eine Collection so ungefähr oder einzelne Ausgaben davon. Oder immer die Origin-Stories unterschiedlicher Comics, dann packt ihr die einfach alle zusammen. Und das ist natürlich ziemlich gut. Und es geht ja nicht, und bei Comics geht es natürlich auch um Mangas und so. Also, ne, das geht, es geht natürlich deutlich darüber hinaus. Was vielleicht auch noch wichtig ist, ist, dass auch das Admin-Interface noch mal ein bisschen überarbeitet worden ist. Aber darüber hinaus, es gibt jetzt endlich Möglichkeiten, weil ihr ja auch oft PDFs habt oder entsprechend andere, es gibt auch andere Dateiformate, aber PDFs sind manchmal auch eher gegeben, auch bei Comics, dass ihr dort bestimmte Settings festlegen könnt. Ne? Das war vorher nicht der Fall. Und dementsprechend könnt ihr auch die, gibt es halt einen integrierten PDF-Reader auch innerhalb von Kavita. Das gab es auch vorher schon, aber der berücksichtigt jetzt auch eure Settings, die ihr da einstellt. Es gibt noch viele, viele weitere Neuerungen. Kavita 0.8.0 ist tatsächlich ein größeres Release und der Kollege, der das umgesetzt hat, also die Person, da könnt ihr euch den längeren Release-Text einfach mal anschauen. Wir haben jetzt hier nur so ein paar Sachen angerissen. Grundsätzlich gibt es auch eine Plus-Version, Kavita Plus. Das heißt, es ist auch ein Subscription-Modell, wo dann ein paar Features, die ein bisschen spezieller sind, dann gegen ein bisschen Aufpreis, gegen ein bisschen Geld angeboten werden. Und es gibt aber auch ein Open Collective und so weiter und so fort. Und es ist zumindest ein nicht ganz unerfolgreicher Versuch, muss man sagen, von Open Source Software sich selber zu finanzieren. Und bisher scheint das wohl tatsächlich umgesetzt zu werden, sonst wäre ja keine neue Version rausgekommen. Genau.
Und ich habe euch mitgebracht, was für eure Hardware, vor allen Dingen bestimmt einige Fans der Marke Razer werden mir jetzt gerne zuhören wollen. Und zwar geht es um OpenRazer 3.8 und das bringt Support für neue Geräte. Und zwar werden nun unterstützt, ich bringe jetzt einfach eine Aufzählung, das Razer Cobra, das Razer Cobra Pro, die verkabelte Version davon, das Razer Basilisk V3X Hyperspeed und ja, ich finde die Namen auch manchmal schwierig, Razer Blade 15 Advanced, Razer Black Widow Version 4 und das Razer Onata Version 3. Fantastisch. Ja, fantastische Namen. Also Marketing hat wahrscheinlich viel Spaß gehabt bei diesen Namensgebungen. Die Software bringt ein paar kleinere Bugfixes mit für bessere Einstellungsmöglichkeiten. Für einige der Hardware wurde das Polling angepasst, sodass auch die Abtastraten besser geworden sein sollen. Hoffentlich sind sie das auch. Und ja, insgesamt, wie gesagt, eine neue Palette an Hardware-Unterstützung.
Unterstützen soll folgende Android-App, nämlich Fields-App in der Version 0.0.2. Ja, wir sind sehr, sehr früh dran, das hier sich schon vorzustellen, aber ich bin großer Fan davon, gerade Apps, die wirklich auch helfen können und dabei gleichzeitig Privatsphäre schützen und Open Source sind, da doch mal den Vortritt zu geben, vor allem wenn sie direkt schon in dieser Version schon Encryption supporten. Also Fields-App, was macht sie? Sie macht genau das, was im Namen enthalten ist. Sie ermöglicht einem die entsprechenden Informationen über Emotionen zu sammeln. Und das relativ niedrigschwellig. Also ihr habt einfach mehrere große Button, auf die ihr einfach klicken könnt. So I feel angry, I feel sad und so weiter und so fort. Und könnt die Intensität relativ fix angeben. Mit einem sehr komischen, wie soll ich sagen, Emotions...
die Skala.
Genau, die Skala ist von 2 bis 10.
In Zweierschritten.
In Zweierschritten. Das heißt 2, 4, ne, und so weiter.
6, 8, 10.
Genau. Und das ist also, na gut. Aber macht erstmal nichts, ist ja erstmal okay. Und ihr habt aber pro Emotion auch die Möglichkeit, Farben festzulegen. Ihr könnt, wenn ihr einen Eintrag umsetzen wollt, könnt ihr auch gleichzeitig direkt Notizen hinzufügen oder könnt, ne, neben der Intensität, ihr könnt das aber auch lassen. Und ihr habt mehrere Diagramm- und Kalenderansichten, was ganz cool ist. Also Diagramme, wo ihr wirklich mal so happy und sad nebeneinander setzen könnt. Also ihr könnt natürlich auch andere Emotionen setzen, die sich da, wo ihr dann seht, ah, das wechselt sich dann ab. Ne? So über die letzte Woche lief das so und so. Das ist natürlich schon ganz nett. Und ihr habt eine Kalenderansicht, wo ihr die Emotionen, die überwiegt, die euch dann entgegenspringt im Kalender. Also wirklich so wie so ein Mini-Kalender, wo ihr jeden einzelnen Tag in ganz klein seht und dort dann entsprechend die Farbe eurer jeweiligen Emotionen zu finden ist. Und es gibt eine Notizenübersicht. Das heißt, ihr könnt auch einfach durch eure letzten Notizen gekoppelt an die entsprechenden, ich glaube auch filterbar, an die jeweilige Emotion, könnt ihr einfach mal durchscrollen. So, wie ging es mir denn eigentlich? Und diese Möglichkeit, einfach über seine eigenen emotionalen Status und Zustände und so weiter zu reflektieren, das kann The Feels App leisten. Wie gesagt, ist Open Source, könnt ihr euch einfach selber mal anschauen. Es ist bereits im F-Droid Store einfach runterzuladen. Gerne da mal einen Blick reinwerfen. Achso ja, und Verschlüsselung ist auch möglich. Ihr könnt manchmal sogar einzelne Notizen, aber ihr könnt auch eine komplette Vollverschlüsselung machen.
Emotionen werden ja häufig transportiert mit Hilfe von Musik und das ist die perfekte Überleitung zu FairCamp, einem Static Site Generator für MusikerInnen und MusikproduzentInnen. Wie der Name schon so ein bisschen suggeriert, man hat sich da inspirieren lassen von den Features der Plattform Bandcamp und FairCamp soll nun halt die besten und wichtigsten Features für Musikvertreibende in einer responsiven Webseite anbieten. Also das heißt, es ist möglich zu bestimmen, in welchen Formaten Musik vorliegen soll, wenn man sie darauf verteilt. Streaming von der Plattform soll möglich sein, sowie auch der Verkauf direkt über FairCamp. Und das Ergebnis, wie ich finde, ist eine sehr hübsche, responsive, statische Webseite, um eben halt die eigene Musik der Zuhörerschaft zu präsentieren. Benötigt wird dafür dann ein Webhosting-Dienst, denn aus diesem Generator fallen, wie man es sich von Static Site Generators gewohnt ist, einfach Dateien raus, die von einem Webserver den man bevorzugt, gehostet werden können. Und die müssen also dann einfach nur auf euren Webhosting-Dienst oder wo auch immer ihr das gerne dann haben möchtet, hochgeladen werden. Und der entsprechende Webserver muss das Ganze dann ausliefern. Genau, also die Features nochmal kurz zusammengefasst sind ein responsives Design, Music Streaming ist möglich, präsentiert können sowohl einzelne InterpretInnen mit ihren Projekten oder Produktionen, das heißt den Alben und den darunterliegenden Songs, sowie aber auch eben halt kollaborative Projekte, Musikprojekte oder Produktionen und auch ganze Labels können sich da unterbringen. Das heißt, es gibt eine Abstufung von hierarchischer Darstellung, wie eigentlich in einer Baumstruktur, die man aber beliebig wählen kann. Downloads werden automatisch generiert und die dafür zur Verfügung stehenden Audioformate können frei gewählt werden. Das heißt, es findet dann auch ein entsprechendes Cross-Encoding statt. Und wenn man keine eigenen Assets, also irgendwie Bilder für das Albumcover oder sowas hat, sondern einfach mal einen Song irgendwie mal anbieten möchte oder so, wenn man findet, das kommt der Allgemeinheit und vielleicht auch dem eigenen Geldbeutel zugute, können auch Bilder automatisch generiert werden. Man kann sowohl Albumcovers hinterlegen, als auch natürlich Label-Profilbilder, als auch einzelne Tracks können gegebenenfalls auch mit Bildern hinterlegt werden. Es ist ein passwortgeschützter Zugriff auf die Plattform möglich und außerdem noch Gutscheincodes können generiert werden, sodass man zum Beispiel halt auch Promocodes zum freien Download eines einzelnen Songs zum Beispiel rausgeben kann. Außerdem hat die Plattform auch Mehrsprachenunterstützung. Das bedeutet, ihr könnt dann auch die Seite für verschiedene Sprachen gestalten lassen. Und was ich noch so aus dem Artikel, von dem ich darüber erfuhr, rausgelesen habe, ist, dass die Dokumentation wohl sehr gut und auch einfach gestaltet sein soll, dass es auch für nicht ganz so technisch versierte Personen möglich sein soll, dieses Projekt aufzusetzen. Und für die neuesten Neuerungen habe ich euch auch mal kurz ins Changelog geguckt. Und was da nämlich seit neuestem mit dazu kam, war nämlich eine Optimierung des Image Resizings. Das heißt, dass halt auch für das Responsive Design die Bilder entsprechend auch in verschiedenen Größen direkt vorgespeichert sind, sodass dann auch datensparsam die Bilder ausgeliefert werden können. Und zudem neben weiteren Übersetzungen gab es dann auch noch ein kleines Update für die Dependencies und einige Sortierungsmöglichkeiten wurden noch hinzugefügt, vor allen Dingen auf der Label- und Artist-Ebene, sodass man da schöner den Überblick behält.
Ich habe mir das gerade mal angeguckt und die Idee dahinter ist eigentlich ziemlich nett, weil, also ihr kennt ja sicherlich auch das Problem, wenn ihr selber irgendwelche Finanzdienstleister und so weiter nutzen wollt, wie teuer das ist. Mhm. Das umgeht tatsächlich FairCamp damit, indem sie einfach sagen, wir verweisen hier nur an mögliche Orte, wo ihr Sachen kaufen könntet. Ja, also das heißt, man setzt da entsprechenden PayPal oder LiberaPay oder sonstigen Link mit rein und dann kann man das zum Beispiel dann über die Codes erledigen. Oder eben, es gibt eine Art Spendenempfehlung, ne? Die könnt ihr dann da angeben und sagen, hier, also Spendenempfehlung, ne? Kann dann aber auch gesagt werden, ja gut, dann gebe ich halt nichts an. So, ne? Und das ist halt natürlich einfacher. Das heißt, ihr müsst keine APIs mit dran. Es ist halt ein Static Site Generator, was ja auch ziemlich cool ist. Ne? Das heißt, ihr habt müsst keine Angst haben, dass da irgendjemand euch irgendwas klaut oder so. So ist halt einfach, ne, so ist das nun mal. Es ist, ne, also Low Maintenance, so, kann überall aufgesetzt werden. Was ein bisschen schade ist, dadurch, dass es halt Static Site Generator ist, ActivityPub-Kompatibilität gibt es dadurch natürlich nicht. Weil also statische Webseiten haben keine einfache Möglichkeit, da mit ActivityPub irgendwas zu machen. Und das wäre, wenn man gerade irgendwie News oder sowas über, ich weiß gar nicht, ob das doch, also ein bisschen
vor allem auch sowas wie eine Kommentarfunktion oder sowas geht ja darüber dann entsprechend auch nicht. Also, beziehungsweise ja, kann man, ich habe auch schon statische Seiten gesehen, die so eine Kommentarfunktion haben, da kann man da so Teilaspekte quasi der Seite dynamisieren. Gibt es, ist aber, glaube ich, hier out of scope für die Software.
Absolut, ja. Aber das wäre, also ist natürlich einfach eine schöne Alternative, wenn man da von Bandcamp kommt, ne, gibt es eine entsprechende Subdomain oder eine sitzende Domain und fertig und ihr seid erreichbar und alles ist cool. Ja, so. Also finde ich schon beeindruckende Software, aber ist halt dadurch, dass, also man müsste es eigentlich so anbieten wie Bandcamp. Also es muss eigentlich so eine Art wie bei Drupalis und bei WordPress, ne, diese ganzen Multiblocks, es braucht eigentlich wieder Hosting-Angebote, die einfach sagen, selbst wenn es so einfach ist,
wir machen das für dich.
Genau, wir hosten das für dich so und fertig. Ne? Oder es wird irgendwie als Click, ne, Point, also hier so One-Click-Solution irgendwo angeboten. Das wäre natürlich ideal. Ne?
Ja, ich glaube, dass das vor allen Dingen auch eine Möglichkeit ist für sowieso schon Leute, die auch ein bisschen, sag ich mal, in dem, sag ich mal, frei lizenzierten Kunstbereich quasi unterwegs sind. Für die ist das auf jeden Fall attraktiv, wo man dann sagen muss, okay, für mich ist es schön, wenn ich Spenden bekomme für meine Arbeit, aber eigentlich mache ich hier immer so kleine Soundschnipsel. Ich baue zum Beispiel gerne Samples irgendwie mit meinem Synthesizer zusammen und stelle die unter CC-Lizenz zum Beispiel zur Verfügung oder sowas. Ich glaube, dafür ist es vor allen Dingen attraktiv. Kann mir auch vorstellen, dass man darüber ein kleines Business, privates Business für Musik, die man jetzt, sag ich mal, wirklich kommerziell auch anbieten möchte, auch machen, aufbauen kann. Alles, was darüber hinausgeht, weiß ich nicht. Ist, glaube ich, dann auch schön, dass vielleicht zur Präsentation, also zur Eigenpräsentation, so eine Art Portfolio einfach damit anbieten zu können, zu zeigen, so, hey, das kann ich alles, wenn man mal tatsächlich sich ein Label suchen möchte oder sowas. Ja, das sind so Szenarien, die ich mir da gut vorstellen kann.
Und von der Installation her scheint es auch recht einfach zu sein, ne? Ihr habt einfach, im AOR kriegt es Debian 12 und 11 ist supported einfach als Debian Package, ne? Und ansonsten könnt ihr es, bei NixOS ist auch schon ein entsprechendes FairCamp Package hinterlegt. Ja, aber trotzdem eher was für die Leute, die sich da schon ein bisschen mit auskennen, deswegen wäre Hosting da ganz cool. Schön ist natürlich, dass ihr auch Themes habt. Dafür brauche ich das aber natürlich ein Interface, wo ihr das dann mal eben schnell einstellen könnt. Aber es wäre auf jeden Fall schnell anbietbar und erweiterbar. Das ist natürlich eine nette Sache. Gut, nachdem wir bei FairCamp waren, kommen wir zu einer sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr alten, ehrwürdigen Software. Obwohl das schon wieder die Light-Version ist.
Die ist auch schon was jünger, ja.
Genau, die ist auch noch etwas jünger, aber es geht um Etherpad Light.
Genau.
In der Version 2.0.0, ja, wir haben ein großes Major-Release und da sind, also ich habe von Etherpad Light schon längere Zeit nichts mehr gehört. Das gibt ja immer mal wieder so Auf und Abs, ne, wo man mehr Zeit ist, irgendwie Sachen weiterzuentwickeln. Von Etherpad interessanterweise habe ich noch gar nichts mehr gehört. Gibt's, also, weiß ich nicht.
Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch discontinued. Ich weiß es nicht.
Possible. Man muss dazu sagen, Etherpad Light ist zwar ist, glaube ich, sogar komplett neu geschrieben worden, sogar, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber man hat, oder es wurde irgendwann, vielleicht hat es sogar Etherpad im Kern mal ersetzt. Der Punkt ist, Etherpad Light ist wirklich nochmal was anderes als die ursprüngliche Etherpad-Version. Es hat natürlich so ein paar Kernfeatures, die dieses hat und die funktionieren so, aber was es nicht hat, also im Gegensatz zum Beispiel CodeMD, beziehungsweise heißt es immer noch CodeMD, ne?
Hedgehog.
Hedgehog, schon lange Zeit nicht mehr CodeMD.
Ja, Hedgehog, genau. Schon.
Schlimm, ja, Wahnsinn. wegen den Sprachproblemen, wegen den Namensproblemen, Namensrechten. Genau, Hedgehog hat wiederum ja eher so, alles ist Monospace im Editor und ihr könnt mit Markdown und HTML und so weiter da rumspielen und Slides und so weiter erstellen. Das ist in Etherpad Light so nicht möglich, sondern das ist halt alles, ihr könnt selber formatieren. Das ist in What You See is What You Get Editor und das habt ihr bei Hedgehog zum Beispiel nicht und das ist, glaube ich, auch einer der Kernunterschiede zwischen den beiden. und zeigt auch so ein bisschen die Zielgruppe. Ne? Etherpad Lite ist wirklich für Leute, ne, also ne, im Bürokontext, die jetzt selber nicht so einen krassen IT-Background haben. Gut, was ist jetzt neu in der Version 2.0? Erstmal haben sie die Version, die NPM-Version 6 deprecated und haben jetzt PNPM in Aktion, also PNPM. Und das ermöglicht halt über Symlinking die Abhängigkeiten in globalen Directories zu hinterlegen. Und damit sollten eure ganzen Umgebungen, die ihr da schafft, zur Entwicklung und zum Ausführen von Etherpad Lite deutlich sauberer sein. Das andere ist, dass TypeScript nun in den Etherpad Core übertragen wurde und dementsprechend halt, also TypeScript ist ja eine JavaScript-Variante oder auch ein Compiler, der entsprechendes TypeSafe JavaScript ermöglicht und damit einen höheren Sicherheitsstandard auch bietet, neben anderen Vorteilen. Ne? Also Probleme, die dann auftauchen könnten, eher dann dadurch erkennt, indem der ganze Code, den ihr geschrieben habt, in TypeScript nochmal durchgekaut wird und euch angeboten wird. Weil in JavaScript kriegt man es doch relativ schnell hin, entsprechende Probleme sich da rein zu programmieren. Und dort ist das komplette Admin-Panel nochmal neu geschrieben worden in React und soll dementsprechend mit Sortier- und Suchfunktion und so weiter deutlich, deutlich einfacher sein als in der Vergangenheit. Und das, was jetzt in der Version 2.0.2, also es gibt jetzt schon zwei Fix-Releases, ne? So ja,
Patch-Version ist
Patch-Version,
das.
Genau. Ja, da wurde jetzt tatsächlich auch OAuth 2.0 hinzugefügt in die Etherpad API. Das heißt, probiert das einfach mal aus und installiert es euch mal und schaut mal nach langer Zeit, falls ihr Etherpad auch schon lange nicht mehr gehört habt, mal aus, wie es so läuft.
Aus reiner Neugierde hatte ich gerade auch nochmal, weil wir, unsere Shownotes werden ja auch vorbereitet auf Hedgehog als Plattform und die sind ja auch schon lange dran an ihrer Entwicklung zur Version 2. Hedgehog ist immer noch bei Version 1.9.9. Ich bin also auch immer noch sehr gespannt, ob wir da auch vielleicht demnächst, vielleicht im Verlauf dieses Jahres mal berichten können, was die Version 2 so alles Neues bringt, weil durch private Kontakte habe ich schon so mitbekommen, das wird schon sehr, sehr spannend, sollen viele tolle neue Dinge kommen und dann können wir die beiden Plattformen ja mal gegeneinander halten und mal erzählen, was uns da wo gut gefällt und wo weniger. Gut, dann sind wir mit dieser Rubrik durch und gehen weiter zum
Newsflash.
Und da starte ich mit euch mit einer Linux-Distro für kreatives Arbeiten, die alt und abgehangen, aber doch wieder neu vorgekommen ist, und zwar Dynabolic. Dynabolic basiert auf Devuan 5 und dem Linux-Kernel 6.8 mit Plasma als Desktop-Environment und war bereits schon mal bekannt geworden als One-Size-Fits-All-Distro für kreatives Arbeiten mit Musik, mit Bild, mit allem, auch Video. Und dann als, wurde es in einem Artikel so passend beschrieben, dann als gerade die Distro wirklich bekannt wurde und die ersten Leute sich dafür interessierten, wurde die Entwicklung eingestellt. Schade. Genau, aber Dynabolic kommt jetzt als Version 4, als Beta erstmal für die Vollversion 4 jetzt wieder zurück. Und es gibt ein durchmischtes Resümee des Ganzen, denn auch wenn die Idee an sich ganz gut ist, eine Distribution zu haben, die vorausgerichtet ist auf die notwendigen oder die bekanntesten, künstlerischen Arbeitsprogramme, wie eben halt GIMP, wie eben halt ein Kdenlive und so weiter auszurichten, ist es nun mal so, dass wenn man Bildbearbeitung macht, dass man normalerweise kein Video-Editing-Tool braucht. Dass wenn man irgendwas mit Audio, also ob man einen Podcast aufnimmt oder eben halt Musik aufnimmt, dann nicht unbedingt jetzt gerade ein grafisches Tool braucht, wie GIMP oder eben halt Inkscape oder dergleichen. Und Dynabolic hat halt den Nachteil, dass es alles mitbringt und dementsprechend nicht gerade klein ist. Dementsprechend auch, wenn man es vor allen Dingen zum Beispiel auf einem Live-Medium verwendet, der sehr langsam ist, weil die Tools teilweise sehr groß sind und die Ladezeiten da je nach Speichermedium echt problematisch werden können. Und außerdem, es wird wohl empfohlen, das als Live-Medium zu verwenden. Das ist die Idee dahinter, dass man quasi seine Toolbox immer dabei hat und mit einem Anabolic-Stick den einfach irgendwo reinsteckt und dann eben halt weiterarbeiten kann an seinen Sachen. Wäre schön, wenn man dann auch bei der Installation des Live-Mediums zum Beispiel direkt dran gedacht hätte, dann den Leuten zu sagen, hey, bei der Erstinstallation, ich mache mir mal kurz einen persistenten Bereich auf meinem Speichermedium, damit ich die Daten, die ich auch habe, dann auch live dabei habe. Oder zum Beispiel alternativ eben direkt von Anfang an anzubieten, hey, damit du immer live an deinen Daten arbeiten kannst, binde doch bitte hier dein Cloud Storage, das du vielleicht dafür verwendest, ein, wo auch immer das gelagert ist. Gib es aber nicht. Also nicht so wirklich eine Persistenz und damit auch, wenn man die da jetzt in dem Thema nicht drin ist, problematisch, weil wenn man sich dann darauf verlässt, ist man vielleicht schnell verlassen und das ist schade. Abgesehen davon aber eigentlich eine schöne Idee und für jemanden, der sich da vielleicht für so einen mitnehmbaren Werkzeugkasten interessiert, vielleicht mal einen Blick wert. Und wo wir jetzt gerade bei wieder aufkommenden Sachen waren, gehen wir zu Sachen, die jetzt abtauchen, leider. Und da habe ich ein Thema mitgebracht, das auch nicht so schön ist. Und zwar gibt es eine Library im JavaScript-Umfeld, die heißt Nut.js. Und der Maintainer des Tools hat jetzt angekündigt, sich aus der Open-Source-Arbeit zurückzuziehen. Und der Hintergrund ist folgender. Also Nut.js, nochmal ganz kurz zusammengefasst, ist ein auf Node.js basierendes Automatisierungstool für den Desktop, da kann man also zum Beispiel über eine Programmable API kann man zum Beispiel festlegen, dass man bestimmte Vorgänge auf grafischen Oberflächen durchführen möchte, die werden automatisch, dann werden Sachen geklickt, eingegeben und so weiter, auch mit tatsächlich einer Möglichkeit über die API zu definieren, was für einen Button man zum Beispiel dann klicken soll, dass der gefunden wird und so weiter. Eigentlich eine sehr beliebte, vor allen Dingen auch für Testautomatisierungstools beliebte Library. Und das Problem ist, der Entwickler, wir haben da seinen Blog-Eintrag verlinkt, sagt selbst, dass in den letzten Jahren seit dem Studium, wo das Ganze angefangen hat und man auch mit Idealen an dem Ganzen dran war, sich herausgestellt hat, dass mit steigender Popularität dieser Library nicht ich will es jetzt mal sagen, die persönlich-emotionale wie auch die finanzielle Rendite da irgendwie mit angestiegen ist, sondern ganz im Gegenteil, gefühlt bekommt die Person vor allen Dingen in letzter Zeit nur noch Kritiken, die negativ sind und nicht konstruktiv. Es gibt keine Anerkennung, geschweige denn Sponsoring. Ein Beispiel, das da genannt wird, ist zum Beispiel, dass dann kritisiert wurde, ja, dein Tool funktioniert ja gar nicht auf Apple Silicon Architektur und der Entwickler dann sagte, ja, ich habe ja auch gar keinen Apple Silicon, wie soll ich das dafür entwickeln, wenn ich gar nicht die Hardware habe? Also wenn du mir die gibst, sehr gerne, natürlich bekam er die. Kein Apple Silicon von irgendwem, auch von den größeren Firmen, die auf seinem Tool aufbauen, nicht. Und daher entschied sich, Simon ist glaube ich der Name, dazu dann die Weiterentwicklung auf Open Source Basis tatsächlich zu schließen. Das heißt, das Ganze wird jetzt weiterentwickelt unter einer Closed Source Lizenz und nur noch gegen Subscription, also gegen ein Abo-Modell, die Software zu verkaufen. Und das ist schade.
Ja, und es unterstreicht mal wieder, wie sehr die Open-Source-Szene nicht einfach nur eine Meritokratie ist, ne, so von wegen die beste Software überlebt so ungefähr, sondern wie sehr hat der menschliche Faktor natürlich da eine Rolle spielt. Wir hatten auch schon in der letzten Sendung das thematisiert.
Ja, genau.
Aber es ist mal wieder so ein Paradebeispiel, dass sowas Einfaches wie Anerkennung, sowas vermeintlich Einfaches wie finanzielle Möglichkeiten bieten, damit auch weiterentwickelt werden kann, also wirklich die Basis gesetzt werden kann. Oder eben halt dieses ständige Kostensparen bei großen Unternehmen, die dann gerne einfach Open-Source-Software verwenden und dann aber nicht zurückgeben.
Ja.
Das kennt ja eigentlich jedes Softwareprojekt in irgendeiner Form, gerade Libraries und Co., dass das einfach nicht nachhaltig so funktionieren kann. Und dementsprechend, wenn ihr unterwegs seid und ihr habt vielleicht einen Feature-Request oder andere Sachen, dann ist das wahnsinnig wichtig, mit welchem Ton ihr da Leuten entgegenkommt und natürlich auch, ob ihr, wenn ihr einfach mal über eure Software drüber geht, die ihr gerade so auf dem Desktop oder vielleicht auch auf dem Server sehr oft nutzt oder die ihr einfach liebgewonnen habt, da mal zu überlegen, da mal ein paar Euro hinzuspenden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es über diese Single-Dev-Lösungen und Projekte darüber hinaus auch einfach Infrastruktur gibt, die da hilft. Ja, ob es Organisationen sind, die dann einzelne Projekte mal unter ihre Fittiche nehmen, weil dann sich die ProgrammiererInnen sich dann eher auch auf ihre Arbeit konzentrieren können, während dann auf der anderen Seite das Geld rangekarrt wird. Ne? Also Linux Foundation ist jetzt nicht unbedingt das Paradebeispiel, ne? Also nicht weder in der also beispielhaft in der Größe noch sonst irgendwas, aber weiß ich nicht, Apache Foundation teilweise oder weiß ich nicht, andere. Open Collective ist es ja auch so, zumindest teilweise. Und da muss es einfach Lösungen geben. Deswegen denkt daran, wenn ihr euer Hobby zum Beruf machen wollt oder sagen wir mal, ganz faktisch von der Fahrtabhängigkeit einfach auf dem Weg dorthin seid, überlegt euch schon am besten vorher entsprechende, von mir aus Subscription-Modelle oder andere Modelle. Wir haben es gerade bei unserem Comic-Manager Kavita ja auch gehört. Es gibt halt Kavita Plus, da sind halt ein paar Features drin. Ich weiß nicht, inwiefern das denn bei Nutshell der Fall ist und ob das auch so gut funktionieren kann. Aber das wäre eine Möglichkeit. Also beispielsweise würde ich dann die Kompatibilität für Mac, also für Apple Silicon, natürlich irgendwie an Kohle koppeln. Ja, so, ja, wenn ihr mir nicht nur das Gerät bezahlt, sondern auch die Arbeitszeit, weil das, ne, man kann ja so ein paar Main Goals festlegen, ne, für also für 64-Bit soll ist das erstmal alles in Ordnung, vielleicht noch für ARM, aber Apple Silicon, das ist einfach mehr Aufwand, das muss ich mir bezahlen lassen, dann wäre das so. Jo. Ja, und dann kann man das ja einfach als Perk einfach bei Patreon oder so einstellen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Wie nachhaltig das dann ist, ist trotzdem weiterhin die Frage. Ne? Es ist nicht einfach. Ich will nicht sagen, dass das jetzt super easy wäre, jetzt ausgerechnet dieses Problem davon Nutshell so einfach zu lösen. Aber wenn ihr selber solche Sachen anfangt, ne, oder selber solche Sachen nutzt, denkt bitte darüber nach, dass es nicht nur um den Feature-Reichtum dieser Software geht oder wie forkable es ist oder welche Lizenz verwendet wird, sondern wie die Leute dahinter mit der Weiterentwicklung umgehen können oder überhaupt die Rahmenbedingungen gestellt sind, dass sie weiterentwickeln können.
Absolut. Von in diesem Downer noch mal kurz was Positivem, und zwar etwas, das Open Source werden wird, angeblich. Und zwar gibt es jetzt Berichte von einer Messe in Hannover, wo verschiedene Medizinanwendungen da vorgestellt wurden. Und da gab es von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt in Berlin in Zusammenarbeit mit der Universität Leiden in den Niederlanden eine Entwicklung eines Akkumagnetresonanztomographens, eines Akku-MRTs, ein tragbares, in Anführungsstrichen, Niedrigfeld-MRT also. Es passt de facto auf einen kleinen Rollwagen, also tragbar fast, würde ich sagen, aber immerhin. Wurde dort entwickelt und soll sowohl von der Hardware als auch von der Software Open Source werden, und das ist natürlich eine sehr positive Entwicklung. Die Hoffnung, die da drin liegt, ist tatsächlich, dass mit diesem Niedrigfeld-MRT auch in kleineren Bereichen, das heißt dort, wo zum Beispiel Hausarztpraxen auf dem Lande, wo vielleicht dann auch nicht der Raum da ist, um sich da mal, und auch nicht die finanziellen Mittel, um sich so ein MRT da hinzustellen, was ja ein raumfüllendes Gerät ist, so ein Hochenergiefeld-MRT, dann eben halt darüber ausweichen zu können, um zumindest kleinere Untersuchungen daran zu machen. In dem Prototypen ist der Innendurchmesser wohl mit 22 Zentimetern bemessen. Da geht schon einiges. Also man kann da schon einen nicht zu großen Kopf auch reinstecken und den darüber mal scannen. Also das ist schon okay. Und ja, da kann man also gespannt sein, sobald da was veröffentlicht wird, werden wir das vielleicht dann schon im nächsten Monat berichten können.
Gut, ich habe noch zwei News aus dem Fediverse mitgebracht. Einmal ein bisschen was Spezielleres für Leute, die mit Lemmy, also der Reddit-Alternative im Fediverse, zum Beispiel Bots bauen wollen oder Moderationssoftware schaffen wollen. Da gibt es die Software Lemmy Webhook, die ihr einfach an euer Lemmy andocken könnt. Und damit zum Beispiel auf Events, die stattfinden, zum Beispiel ein neuer Post wurde veröffentlicht in der und der Gruppe, sofort draufspringen könnt, diese auswerten könnt, auch Diffs machen könnt, also wenn jemand zum Beispiel dann seinen Post auch abgeändert hat, das sofort zu erkennen, dass ihr solche Webhooks entsprechend nutzen könnt und entsprechend notified werdet, beziehungsweise dann die Software notified wird über die Webhook-Technologie. Und ja, und genau, ihr könnt natürlich auch Community subscriben, unsubscriben und weitere Events, da sowas, also ne, könnt ihr dann auch entsprechende Statistiken beispielsweise erstellen. Das ist für Moderation und Statistiken erstellen eine gute Sache. Das zweite, was ich euch mitgebracht habe, ist, dass der, und jetzt wird es ein bisschen witzig, also der Mastodon-Client Mozilla Social sollte Anfang Februar erst eingestellt werden, wurde angekündigt. Daraufhin haben einzelne Mozilla-Entwickler und Leute, die Mozilla Social als Mastodon-Client ganz cool fanden, haben das Ding dann geforkt, haben das Ding Firefly genannt. Und dann wurde jetzt vor wieder wenigen Wochen klar, na, vielleicht wollen wir das doch weiterführen als Client, ist ja irgendwie ganz nett, und haben daraufhin die Features oder sagen wir mal die Erweiterungen und Verbesserungen, die es dann bei Firefly gab, wieder zurückimportiert in ein neu geschaffenes Repo von Mozilla Social. Das ist jetzt mal ganz nett so, und dass sich auch Mozilla jetzt auch durch den Wechsel der Führung dazu entschieden hat, Mozilla Social als Mastodon-Client weiterzuentwickeln. Aber dieses Hin und Her ist natürlich auch nicht so ideal. Zeigt aber auch so ein bisschen, wie wichtig dann eben diese Führungsköpfe in manchen Organisationen auch sind. Na, also Mozilla ist wahrscheinlich jetzt nicht so riesig, dass man jetzt sagt, da sind noch zigtausend Zwischenlayer an Hierarchie noch dazwischen, die das alles irgendwie abfedern würde. In dem Fall ist es genau andersrum gewesen. Ne? Der Wechsel vom CEO oder von der CEO hatte am Ende dazu geführt, dass das ganze Softwareprojekt wieder aufgegriffen wird. Das ist schon sehr beeindruckend. Es gibt zugegebenermaßen bisher noch kein Android-Repo. Das ist auch nur eine Android-App bisher. Die Android-App kann man, also die APK dafür kann man runterladen aus dem GitHub-Projekt selber. Und ich habe das vorhin einfach mal spontan gemacht, einmal kurz reingeguckt. Also es sind sofort Dinge aufgefallen, die nicht funktioniert haben. Aber es ist halt auch die schöne Optik, und gerade gibt es einen Unterschied zu Treeview und Listview von einzelnen Diskussionsbeiträgen. Das heißt, ihr habt oben den Post und unten drunter die ganzen Diskussionen und Kommentare, die als Reply auf diesen Post gedacht waren. Aber ihr habt auch den Reply auf den Reply. Und könnt das so einstellen, dass das sehr hübsch angezeigt wird. Ihr könnt das auch ausblenden und so weiter, dass ihr ein ordentliches Threading auf der App habt und also auf dem Smartphone habt. Und das sieht wirklich gut aus. Also wir haben jetzt nicht super verschachtelte Beiträge uns angeguckt, aber das sah schon sehr gut aus. Was nicht funktioniert hat, vielleicht das als Beispiel, war tatsächlich Notifications. Also wenn ich die aktualisiert habe, sehe ich die Einträge der Notifications nicht, die bereits schon absolviert worden sind in der Vergangenheit. Das ist ein bisschen schade, aber jetzt auch nicht erstmal weiter schlimm, weil, wie gesagt, ist eine Nightly. Sie ist optisch sehr ansprechend, wie ich finde, und lässt sich da diesbezüglich auch ganz gut bedienen. Also war super einfach, sich da einfach einzuloggen, und es hat auch Multi-Account-Support, das ist auch nochmal wichtig. Wir wissen aber noch nicht so ganz, ne? Also wir kennen das ja von Fedilab beispielsweise, wenn ihr lange auf einen Button drückt, dass ihr das auch mit einem anderen Konto dann machen könnt, ne? Also ihr surft mit dem Konto A und wollt aber beim Konto B genau diesen Account abonnieren, dann ne, lange auf den Follow-Button drücken, und dann könnt ihr dann entsprechend auswählen, welches Konto es sein soll. Das konnten wir jetzt noch nicht so schnell überprüfen, ist aber ganz nett. Man kriegt eine Liste der muted Users, man kriegt noch so Privacy-Kram, ne? Und da muss man auch wieder sagen, hat Mozilla sich mal wieder, Mozilla hat dort in den Privacy-Einstellungen standardmäßig, ohne zu fragen, direkt schon Help Improve Mozilla Social angeschaltet. Ja, das kennen wir ja schon. Und wir wissen aber auch natürlich, wir differenzieren ja bei Telemetrie etwas aus. Ja, also Microsoft-Telemetrie mit, also alles Mögliche wird sofort mitgetrackt.
Wenn du vor dem Rechner hustest, weiß Microsoft das.
Genau, das ist problematisch. Open-Source-Projekte, die Telemetrie anwenden, und zwar auch, also ne, begrenzte Telemetrie, auch wenn sie standardmäßig eingestellt ist, finde ich auch nicht so ideal, aber ne, so ist einfach eine andere Sache. Ich weiß aber auch aus guter Quelle, dass beispielsweise Firefox, also Mozilla, da auch wieder mal ein Negativbeispiel ist, was Open-Source-Projekte, die Telemetrie umsetzen, ist, weil gerade Firefox unglaublich viele Daten zieht. Das ist natürlich nicht toll, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist schon sehr ärgerlich.
Ja, wünschenswerter wäre es da auch, wie viele andere Projekte, die vor allen Dingen auch kleinere Open-Source-Projekte, die jetzt bei ihren Software mit Telemetrie machen, ist, eingangs irgendwie ein Intro zu machen, zu sagen, hi, das ist schön, dass du unsere Software verwenden willst. Wir möchten gerne Telemetrie für über folgende Daten erheben. Hier kannst du draufklicken, um genauer zu sehen, was wir alles genau von da quasi aufnehmen wollen in diese Telemetrie. Es würde uns unglaublich helfen, wenn du das einfach zulassen würdest. Du kannst es natürlich jederzeit da und da abschalten und dann einfach ein Opt-in-Button anzubieten, bevor man dann weiterklickt. Und das wär's ja schon. Also mehr verlangen wir ja gar nicht.
Und es ist noch nicht übersetzt, muss man dazu sagen, bei Mozilla Social. Ja. Das ist aber, also ich finde es jetzt nicht so schlimm. Was man vielleicht berücksichtigen sollte, dass zum Beispiel das Killer-Feature, was ich ja bei Mastodon ganz toll finde, was aber zumindest auf den Desktop-Clients eher spärlich überhaupt implementiert wird, ist bei den meisten Apps mit drin, nämlich, dass ihr zeitversetzt Posts abdrücken könnt. Das ist dort nicht der Fall. Also noch nicht zumindest. Das ist kein Feature. Dafür sind alle anderen Sachen eigentlich mit drin. Wie gut die funktionieren, wir haben jetzt nicht irgendwie angefangen rumzuposten. Gerne mal da einen Blick drauf werfen, aber ist ja auch alles noch nightly. Wir warten mal bis zu einer ersten Version. Aber wir wollten zumindest ankündigen, dass es auch noch weitere Mastodon-Clients über Fairlylab, über Tusky, über Moshidon.
Moshidon, ja.
Moshidon ist ein Fork, also mit SH anstatt SCH. Moshidon, ein Fork, der des Haupt-Mastodon-Clients mit weiteren Features ist. Da ist übrigens auch die Timeline, scrollt da deutlich schöner als bei Fairlylab und so. Das macht übrigens Mozilla Social ganz ähnlich. Also da gerne mal einen Blick drauf werfen und gerne mal Feedback dazu geben.
Dann begeben wir uns in die
Zockerecke.
Und da starten wir mit This Month in Valorant. Ich habe es hier jetzt mal kurz gehalten, weil so langsam muss ich zugeben, geht mir die Inspiration verloren, wenn ich immer diese autogenerierten, es hat sich das aus den, also quasi Commit Message Header einfach dann da reingepastet werden. Ich habe mir da mal ein paar Highlights einfach mal rausgenommen, was ich persönlich auch schön finde, dass sich das weiterentwickelt. Und zwar haben sie weitere Moderationstools eingebaut für Server-Admins und Mods. Da unter anderem zum Beispiel auch tatsächlich eine Möglichkeit auf Server-Messages und die darum herumliegenden Serverlogs, also wenn jetzt zum Beispiel eine Diskussion stattgefunden hat, Leute haben sich daneben benommen, wurden ermahnt und man möchte das nachweisen können, dann ist Valorant in der Lage, unter entsprechender Einstellung, einen Permalink auf eine Message im Log zu generieren, sodass man dann über eine entsprechende Webview dann darauf referenzieren kann und sagen kann, das war übrigens der Kontext, um den es dann ging, sodass man darauf wieder zurückreferenzieren kann. Das wird auch nicht über ein paar Tage nur gespeichert, sondern tatsächlich, solange der Server das irgendwie zulässt. Ne? Natürlich, wenn das ein öffentlicher Server ist, Datenschutzbedingungen, bla bla, wir kennen das alles, aber dass grundsätzlich diese Möglichkeit im Sinne des Nachweises, warum wurde Moderation wie gestaltet, zu haben, wenn man das möchte, finde ich sehr sinnvoll. Des Weiteren gibt es einen neuen Ort, der dort eingefügt wurde in den Generator, und zwar Zwergenminen. Zwerge als Volk gibt es ja schon eine ganze Weile bei Valorant. Die kriegen jetzt auch mal ein Zuhause, ist auch nett. Und des Weiteren gibt es ja diese Riesenbäume, die man auch als Orte auf der Welt von Valorant besuchen kann. Und bisher war das immer ein riesiger Laubbaum. Jetzt gibt es auch tatsächlich einen Nadelbaum, und zwar eine Fichte. Also haben wir nicht nur einen riesen Laubbaum, sondern auch noch eine riesen Fichte. Das auch sehr schön. War wohl gar nicht so einfach, den Generator-Code dafür zu schreiben, weil so Fichten mit so schönen, sag ich mal, mehr pfeilartigen Ast auswüchsen als eben halt runden, sphärenartigen, wie bei einem Laubbaum, war wohl nicht ganz so easy, aber existiert jetzt. Des Weiteren wird außerdem weiterhin am Skillsystem gearbeitet. Und das wird nicht nur bearbeitet, sondern auch komplett überarbeitet. Da findet unter anderem auch ein bisschen Nerfing statt, was nicht alle SpielerInnen toll finden. Auch da wird versucht, auf das Feedback einzugehen. Und es werden außerdem auch noch von den Skilltrees die ganzen Grafiken noch erneuert. Und es gibt immer wieder neue Vorschläge, wie man bestimmte Skills zum Beispiel darstellen kann, sodass sie gut unterscheidbar sind. Und auch da gibt es immer noch die Möglichkeit, sich inspirativ einzubringen. Das also an dieser Stelle sehr gerne.
Als du jetzt gerade meintest Zwergenmine, war ich sofort an Deep Rock Galactic erinnert.
Ja.
Weil, also auch wenn es keine Zwerge sind, obwohl,
es sind ja Sci-Fi-Zwerge, also es sind ja Dwarfs in Space, ne? Es ist ja nochmal ein anderes Setting, würde
genau,
ich mal sagen.
Genau, also viele von euch kennen wahrscheinlich Deep Rock Galactic, ein Spiel, in dem ihr in First-Person-Manier quasi Mining betreibt, halt auf irgendwelchen Asteroiden oder Planeten, dauernd euch Viecher angreifen und. Und ja, wie gesagt, haben längere Bärte, dementsprechend war ich da an Zwergenmine erinnert. Könnt ihr euch ja mal anschauen. Ist sehr beliebt, gerade weil man es auch im Koop spielen kann mit, glaube ich, bis zu 4 Leuten.
Ja, das ist richtig.
Da mal einen Blick reinwerfen.
Auf jeden Fall. Und es gibt dann nochmal News zu einem Klassiker und Descent 3 geht es hier und das ist ein es ist ein älterer First-Person-Shooter, der ist aus der Jahrtausendwende tatsächlich und einer der Ursprungsentwickler des Spiels hat nun den Engine-Code, der ist in C++ geschrieben, unter GPL V3 veröffentlicht. Darin sind auch alle aktuellen Änderungen enthalten. Es gab da wohl nochmal einen Overhaul von der Engine, der wurde von einem anderen Entwickler gemacht und auch dieser Code ist enthalten. Natürlich müssen die Assets, das heißt alles, was sie an Ressourcen zur Darstellung des Spiels brauchen, müssen weiterhin kommerziell erstanden werden. Nichtsdestotrotz ist da ja auch eine Urheberrecht und entsprechende kommerzialisierte Verwertung hinter. Und die Entwickler empfehlen hier tatsächlich in dieser Reihenfolge Good Old Games, GOG und Steam. Ich würde sagen, Hint, Hint, nehmt GOG, wenn ihr das machen wollt. Ja, genau. Die Hoffnung ist, dass die Community sich des Codes annimmt und dabei unterstützt, erstens den Ursprungscode halt weiter zu modernisieren, denn auch wenn der rund um 2006, glaube ich, war das, dann nochmal eine Überarbeitung erfahren hat, wäre es doch schön, wenn man den nochmal, vielleicht nochmal modernisiert und vielleicht entwickelt sich da ja auch aufgrund der Veröffentlichung der Engine ja auch eine kleine Modding-Community, die noch ein bisschen stärker dann eben halt ins Spiel eingreifen kann. Total Conversions sind ja dann hier zum Beispiel denkbar. Genau, und das ganze Pull-Requests sind dementsprechend encouraged. Man darf sich da gerne dran beteiligen. Sieht auf jeden Fall ganz spannend aus. Ich habe Descent selber nie gespielt, aber wirkt ganz witzig, muss ich sagen. Also kann man sich mal antun. Die Grafiken sind halt von der Jahrtausendwende, muss man halt so sehen. Ist ein Klassiker, nennt man es, glaube ich. Ne?
Ja, also ich kann ja jetzt nicht jedes schlechte Spiel, was irgendwann mal in der Vergangenheit rausgekommen ist, als Klassiker bezeichnen, nur weil es schon länger her ist. Keine Ahnung, ich habe von dem Spiel noch nie was gehört, das soll auch erstmal gar kein Bashing sein, aber also sagen wir mal, so ein grafischer Meilenstein und ich finde, schlechte Grafik, ja, hat erst, also vermeintlich schlechte, ne, also im Sinne von einfach ältere Grafik, die kann eine eigene Ästhetik haben. Also ich erinnere nur mal an Mirror's Edge. Ja,
okay. Ne? Also das
ist du spielst ein 10 Jahre altes Spiel.
Und du
merkst es nicht. Ja. Weil die Leute damals, die Entwickler von DICE, oder Entwicklerinnen von DICE, es tatsächlich auf die Kette gekriegt haben. Wir machen hier kein Dynamic Lighting und sparen damit immens viel RAM und CPU-Power oder GPU-Power ein. Ja. Super geile Idee. Und es sieht aus, also sieht immer noch heutzutage super geil aus. Ich meine, es liegt auch so ein bisschen an der Welt, ne? Alles ist kantig, alles ist, ne? So,
genau,
so,
es ist bewusst auch ein bisschen einfacher von den Polygonzahlen her gehalten.
Genau, alles ziemlich clean und so, aber trotzdem ist das nicht selbstverständlich. So,
absolut nicht.
Und da muss ich sagen, das, was ich bisher jetzt hier gerade an Screenshots sehe, so I don't think so. Obwohl, das sieht aber tatsächlich Descent 3 als Remake gibt es wohl.
Anscheinend,
und ja. Da sind wir in einem ganz anderen Gefilde.
Da sind sehr viel mehr Partikeleffekte und so weiter, sehe ich da jetzt schon. Descent wirkt auf mich so ein bisschen wie der kleine ungeliebte Bruder von Aquanox oder so, was ja viel mehr gehypt war, was auch sehr viel bekannter war. Ja, und Descent 3 zumindest in seiner Ursprungsvariante, ja, es wirkt, als hätte man Aquanox genommen, Freelancer-Grafik draufgehauen und gesagt, ja, passt schon.
Aber es ist schon irgendwie komisch, so alte Spiele sich anzugucken, nicht nur wegen irgendwie Begriffen wie Klassiker oder sowas, sondern eher einfach auch, dass die damalige, also dass man sich, also ich traue mich ja kaum es zu sagen, aber dass die damalige Zeit, die also doch eher Höhepunkte der Gaming-Industrie, obwohl ja heute viel mehr Leute zocken, aber dass sie die damalige Zeit nicht, also da haben auch kleinere Unternehmen, also mussten erst eine große Stufe überschreiten, schon, ganz klar. Ja. Aber es war einfach, also ich habe es jetzt ja in der letzten Zeit wieder mitbekommen, wie viele Studios geschlossen worden sind, auch von Microsoft und so weiter, ne? Die werden alle aufgekauft und dann werden deren Markenrechte und deren, Intellectual Property wird alles an sich gerissen, ne? Das ganze Urheberrecht.
Und die Studios werden zugemacht.
Genau, und die Studios werden zugemacht, so. Ja, ist ja toll. Also das ist super krass, wie eigentlich der Gaming-Markt so aufgeteilt ist. Das ist genau so ein Oligopol wie weiß ich nicht, im Energiemarkt und in anderen Bereichen. Und da geht's halt um, also hier geht's halt wirklich um Kreativität. Ja, es geht um Leute, die Bock drauf haben, Sachen zu entwickeln.
Die Geschichten erzählen wollen.
Genau, oder die auch ihre Spiele, die sie vielleicht damals mal gemacht haben, ne, so wie jetzt Descent 3, klar, da ist jetzt nur in Anführungszeichen die Engine veröffentlicht worden, aber auch solche Probleme wie Spiele, die damals damals auf der Xbox oder Xbox 360 liefen, dass wir diese entsprechend speichern und erhalten und dann wieder nutzbar machen und so weiter. Und dass das alles nicht so einfach ist, das tatsächlich so umzusetzen. Wer ist es denn? Archiving, also ne, so irgendwie so Gaming Libraries nach irgendwie 20, 30, 40 Jahren irgendwie erhalten, das alleine schon jetzt eine riesen Herausforderung ist und da macht natürlich das Urheberrecht einen ziemlichen Strich durch die Rechnung.
Ja,
das so schön, also macht es ja immer, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Urheberrecht macht immer erstmal einen Strich durch die Rechnung. Finde aber, also ist gerade beim Gaming, würde ich sogar noch behaupten, da sollte man umso mehr, da macht es umso mehr Sinn, Spiele, nachdem sie dann released worden sind, so 30 Jahre danach einfach urheberrechtsfrei mit allen Texturen und allem drum und dran zur Verfügung zu stellen. Weil ganz ehrlich, es kommt ja sowieso bei Skyrim und den ganzen anderen Kack, kommt sowieso irgendwie 15 Mal die Enhanced Edition, dann ist das schon wieder eine neue Version. Aber wenn ich das Original Skyrim dafür aber zocken kann, auch wenn es ja so noch nicht 30 Jahre her ist, dann kann ich es wenigstens archivieren und so weiter und so fort und mache mich damit nicht strafbar. Alleine schon solche Sachen würden schon Sinn machen.
Ja, tatsächlich, auch im Sinne einfach des historischen Erhalts. Ich meine, wir hatten ja auch in einer Sendung mal ganz kurz über das Binarium in Dortmund berichtet, dass ja ein Videospielemuseum, zum Anfass mal ein physisches Videospielemuseum, das jetzt inzwischen nur noch online verfügbar ist, da wurde tatsächlich die Offline-Version wurde eingestellt, traurigerweise, aber auch nachvollziehbarerweise aufgrund des persönlichen Aufwands der BetreiberInnen. Und ja, da ist es tatsächlich so, dass man sich denkt, naja, es wird aufgrund des Urheberrechts oder unter Vorschub des Urheberrechts wird es sehr schwierig gemacht, auch tatsächlich Schätze aus von vor mehreren Jahrzehnten halt überhaupt zu erhalten, weil es irgendeinen Verwerter noch gibt, der durch meistens oder sehr häufig dann inzwischen einer Vielzahl, nicht mehr nur einer Einzahl von Mergers und Aufkäufen und sonstigem, dann irgendwie an die Markenrechte gelangt ist und dann sagt, hier setze ich mich jetzt drauf und die 2 Euro, die dann bei GOG dafür noch quasi veräußert werden, davon nehme ich mir meine 40 Cent aber noch mit, statt das Ding endlich mal freizugeben und zu sagen, ach, ist uns doch egal, ist Abandonware, macht doch, was ihr wollt. Wäre schon schön.
Genau, bei GOG habe ich aber wenigstens noch den Vorteil, dass es überhaupt dann so aufbereitet ist, dass es nur noch zocken kann. Ne?
Ja, also häufig.
Da ist es ja
nicht immer sofort out of the box. Manchmal haben die da auch so ihre Probleme mit. Aber der Support ist da tatsächlich ziemlich gut, muss ich auch sagen.
Ich habe es wahrscheinlich in den letzten Sendungen schon erzählt. Ich bin weiterhin beeindruckt davon, dass Lutris es hingekriegt hat, nach mehreren Monaten, nachdem es nicht funktioniert hat mit Bedtime Arkham Asylum, das Ding als Game of the Year Edition auf meinem Steam Deck mit Lutris zum Laufen zu kriegen. Das ist cool.
Das ist cool,
so, ja. Das ist, also auch wenn das Spiel noch nicht so alt ist, aber das ist, dass ich das auf der Steam Deck zocken kann, ist da einfach, ist auch eine Form von Archiving, weil
auf jeden Fall,
weil das eine Zugänglichkeit sicherstellt, die sonst nicht gegeben wäre.
Apropos Gaming. Und apropos Linux.
Ja, wir befinden uns immer noch in der Zockerecke.
Wir befinden uns ja noch in der Zockerecke und ich habe euch da mal was mitgebracht. Eigentlich wäre das vielleicht sogar der bessere Einstiegsbeitrag gewesen, aber ist egal. Und zwar ein guter Kontakt und Follower unserer Sendung und auch im Gegenzug followen wir da auch sehr gerne, ist der BecoFarm. Und BecoFarm hat der letzt auf einer kleinen Convention war es, glaube ich, auf so einem kleinen Online-Kongress, also was heißt klein, einem Online-Kongress, Punkt, einen Einsteigervortrag gemacht fürs Gaming unter Linux anhand einiger Beispiele und ich finde den sehr sehenswert. Ich habe mir den ganz kurz angeschaut. Verfügbar, also natürlich auf deutscher Sprache ist der Vortrag für eine deutsche Community ursprünglich gemacht. Es gibt aber auch englische Untertitel dazu zu sehen auf PeerTube und YouTube unter CCSA. Dieser Vortrag gibt, finde ich, einen sehr guten Überblick über die aktuelle Lage im Linux-Gaming, wo, wenn man jetzt damit mal frisch einsteigen möchte, wo da Fallstricke zu erwarten sind, insbesondere in Bezug darauf, welche von meiner Gaming-Hardware kann ich sofort ohne Probleme verwenden, wo stolpere ich vielleicht über Probleme und muss da mich ein bisschen mehr informieren. Es werden Links dazu gepackt zum Weiterlernen, wo man dann sich weitere Tipps holen kann. Genau, und am Beispiel wird das, glaube ich, gemacht von der X4 Foundations und von Elite Dangerous, was ja auch wie vorrangigen der vorrangige Spielebereich von Beko ist. Und ja, da dachte ich mir, als der Post im Fediverse kam, da kann ich doch direkt mal ein kleines Feature bei uns in die Linux-Lounge schauen. Und dementsprechend jeder, der da einfach mal 20 Minuten Zeit hat und sich da mal einfach mal erzählen lassen möchte, wie da so momentan der Stand der Dinge ist, dem sei dieser Vortrag ans Herz gelegt.
Genau, und dann jetzt noch zu einem Spiel, zu dem wir durch GNU Linux CH gekommen sind. Die haben nämlich ein Floss-Game, also ein Free Open Source Software-Game mal rausgekramt, das nennt sich FreeCol. Und das ist im Endeffekt ja ein Clone von Colonization, einem früheren, damals noch nicht mit betitelt, aber quasi Sid Meier-artigen Game mindestens das. Und du hast es damals gespielt.
Genau, ich habe Colonization damals, als es von Microprose veröffentlicht wurde, das habe ich zusammen erstanden mit Sid Meier's Civilization 2 war das damals. Und Colonization war damit dabei, so als kleines Gimmick, als kleines Game. Und ja, das ist, wie der Name schon sagt, es geht um die Kolonisierung der neuen Welt, also eigentlich von den Inseln vor und dem Kontinent Nordamerika und Südamerika selbst. Da gibt es auch verschiedene Karten, auf denen man da spielen kann. Also man kann sowohl in den karibischen Inseln oder auf den karibischen Inseln spielen, wie halt auch auf Teilen von Nord-Südamerika oder auch Mittelamerika in verschiedenen Kombinationen sozusagen und muss dann immer tatsächlich dann diesen klassischen Weg von ne, der König deines Landes, hier sind ja die verschiedenen Fraktionen dann eben halt klassischerweise Frankreich, Spanien, England, die Niederlande, glaube ich, diese vier sind, glaube ich, standardmäßig auswählbar, die man dann als deren Vertreter man dann losschippert, kriegt da so ein Schiff und ein paar Ressourcen und ein paar Leute und muss dann mal gucken, dass man irgendwie da zurande kommt. Und dann segelt man mutig und ahnungslos gen Westen und schaut mal, was man da so vorfindet. Und irgendwann schreit dann der Ausguck Land in Sicht und man findet dann nach ein paar Tagen vielleicht heraus, dass man nur auf einer kleinen Vorinsel der Karibik gelandet ist oder vielleicht schon irgendwo auf dem Kontinent. Und oder auf einem der Kontinente, muss man fairerweise sagen, ist ja nicht klein. So, Amerika, die amerikanischen Kontinente sind nicht so klein. Und ja, dementsprechend ist dieses Spiel, ich würde sagen, im Hinblick auf die Mechaniken sehr stark eben halt an Civilization auch angelehnt, mit ein paar Feinheiten, die versuchen, eben halt diesen Aspekt von die Verbindung zur alten Welt, der Austausch von Kolonialgütern gegen maschinell hochwertigere Güter aus der alten Welt, dass man also ständig über den Kartenrand hinweg in die alte Welt zurücksegelt, Sachen dorthin bringt, natürlich Tributforderungen von der jeweiligen Krone, unter der man dient, Piraten, indigene Völker, mit denen man in Interaktion tritt und so weiter, das ist alles dort im Spiel abgebildet. Was quasi der historischen Überlieferung, so wie man sie eben halt im Westen, westlichen Kulturkreis kennt, recht gerecht wird. Also man kann das schon ganz gut nacherleben. Tatsächlich ermöglichte einem Colonization wie auch FreeCol in der Open Source Variante nicht nur die Kolonialisierungsmächte, sondern eben halt auch die kolonisierten Mächte, das heißt eben halt den indigenen Stamm zu übernehmen und zu spielen, wobei man da ganz fairerweise sagen muss, sie von der Mechanik nicht dafür ausgelegt sind, von einem Menschen gespielt zu werden, denn die Möglichkeiten der Indigenen sind von den Spielmechaniken einfach her sehr stark eingeschränkt. Die werden halt üblicherweise von einer mehr oder weniger klugen KI übernommen. Eine Computerspiele-Intelligenz, die meistens dann darauf besteht, eben halt auf bestimmte Ereignisse, wie zum Beispiel Militäreinheiten im eigenen Gebiet und so weiter zu reagieren. Und ja, kann man machen. Ich finde in dem Artikel, das hatten wir ja im Vorfeld ja ein bisschen diskutiert, wir waren ja uns auch nicht ganz sicher, ob wir es mitnehmen wollen. Du hattest da ja so ein bisschen Bedenken gehabt bezüglich einiger Aussagen zu dem Spiel. Genau. Vielleicht wollen wir darauf noch kurz eingehen.
Genau, mein Problem ist noch ein bisschen, ich habe es dann natürlich nicht gespielt und bin jetzt jemand, der da doch einen kritischeren Blick auf solche Spiele wirft, was jetzt nicht bedeutet, dass man das Spiel nicht spielen soll oder sonst irgendwas, darum geht's nicht, sondern sich da ein bisschen Gedanken drum macht. Und zwar, steht im GNU Linux CH Artikel, trotz einer fesselnden Spielemechanik und historischen Authentizität, ja, die hier auch nochmal besonders betont wird, ist es wichtig anzumerken, dass FreeCol auch eine kritische Auseinandersetzung mit der dunklen Seite der Kolonialzeit ermöglicht, die Ära der Kolonisation war geprägt von Ausbeutung, Unterdrückung und kultureller Assimilation der indigenen Völker durch europäische Kolonialmächte. Indem das Spiel die Spieler in diese Zeit versetzt, eröffnet es die Möglichkeit, über die moralischen und ethischen Dimensionen der Kolonisation nachzudenken. Es ermöglicht den Spielern, sich mit den Konsequenzen der kolonialen Expansion auseinanderzusetzen und reflektiert damit auch über die komplexen Erbstücke dieser historischen Periode. So ein bisschen schwierig, weil alleine die Darstellung von einer vermeintlichen, also vermeintlichen, echten Darstellung, vor allem in einem Spiel, ja, wo du immer
immens abfällst. Das ist eine Abstraktion.
Genau. Also erstmal, die ganzen Länder da sind fiktiv, ne, die Ländereien, auch wenn da irgendwie Dutch und so weiter erwähnt wird, ne, also Niederländer, die da irgendwie kolonialisieren, es werden irgendwelche indigenen Völker bezeichnet oder so, ne, es ist erstmal nur ein Spiel.
Ja.
So. Aber wenn ich natürlich, also bestimmte Spielemechaniken ermöglichen, oder Grenzen ein. Das macht den ganzen Spaß aus. Also wenn ich ein Spiel habe, in dem ich einfach die komplette Erdoberfläche ausbeuten kann, dann ist es eine ganz bewusste Entscheidung der SpielemacherInnen zu sagen, ja, ausbeuten, das hat keine negativen Konsequenzen.
Geht halt.
Genau, also ne, jetzt Erdschätze, weiß ich nicht. Du kannst irgendwie einen Braunkohletagebau bauen, ja, supergeil. Und es hat keine Auswirkungen auf das Spiel, ob du den jetzt baust und wie du den baust oder sonst irgendwas. Also, dass du Raubbau an der Natur umsetzt, das ist ganz normal. Und genau so ein bisschen ist es bei Colonization oder Free Call dann auch, ja. Also, welche Abstraktion haben sich welche Personen, also welche EntwicklerInnen, wofür haben die sich entschieden? Und was bedeutet das am Ende für meine Wahrnehmung zum Beispiel über Kolonisation? Also, nur weil, also kann ich mir bei so einem Strategiespiel auch wenig vorstellen, dass es super akkurat dargestellt ist, wie das damals gelaufen ist, gerade wenn ich dann eben fiktive Ländereien und so weiter habe. Selbst bei den abgefahrensten Strategiespielen ist das nicht so. Es ist immer eine Abstraktion und das ist ja vollkommen in Ordnung. Das soll ein Spiel ja auch sein. Also ich möchte ja nicht das Leben nachspielen. Selbst bei Sims ist es eine Abstraktion. Ja, so, das ist auch nicht das
absolut,
ja. Welt ist gedacht, das ist nicht das reale Leben.
Man kann auch ohne Leiter aus dem Pool rausklettern.
genau. So, aber das ist die Entscheidung, die da getroffen werden. Und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht genau, wie stark das tatsächlich Teil der Spielemechanik ist, inwieweit da eine kritische Auseinandersetzung stattfindet. Weil einfach nur eine vermeintliche Darstellung dieser Abstraktion, ohne dass wir großartig darüber nachdenken müssen, also angeregt werden nachzudenken oder dass das negative Auswirkungen hat. Wenn das Spiel ein Wettbewerbsspiel ist, in dem es darum geht, die größte Koloniemacht der Welt zu werden, ja, und es bis auf irgendwie zwischendurch mal nervige indigene Völker so ungefähr keine anderen negativen Auswirkungen gibt so ungefähr, dann, also das Teil dieser Logik ist, also es könnte ja auch sein, man könnte dieses Spiel ja auch umbauen und ja ähnliche Elemente dort mit einbauen, die würden dann halt ein bisschen anders funktionieren, indem es dann zum Beispiel eine Kooperation gäbe, ja, zwischen indigenen Völkern und den Leuten, die da kolonialisieren, würden natürlich auch einige Leute sagen, ja Leute, aber das ist ja wirklich nicht so gewesen.
Ja, also ich meine, wie gesagt, ich habe es ja gespielt, ich habe, was ich da zum Beispiel, du hattest das auch im Vorfeld der Sendung ja schon so erwähnt, zum Beispiel so auch eine Mechanik wie, dass Kolonialisten der alten Welt Krankheiten, die es auf den neuen Kontinenten nicht gab, eingeschleppt haben und damit eben halt die Bevölkerungsmassen dahin gerafft haben. Ja. Das zum Beispiel wird in Colonization nicht abgebildet. Mhm. Muss man auch sagen, wird in Free Call entsprechend abgebildet, zumindest nicht im Grundspiel, denn das war ganz bewusst so, sie wollten Colonization klonen. Sie haben also 1:1 gesagt, wir setzen uns bewusst jetzt nicht irgendwie moralisch damit auseinander, sondern wir kopieren erstmal 1:1 das, was das Spiel geboten hat. Darüber hinaus haben wir natürlich eine Engine, die es ermöglicht, das zu erweitern. Es gibt auch Erweiterungen, die in so eine Richtung gehen. Da muss ich sagen, von den Grundmechaniken von Colonization her findet so eine Auseinandersetzung tatsächlich nicht statt. Also es gibt dann auch, es ist völlig klar, dass es ist ganz natürlich, dass gewisse, dass zum Beispiel Stereotypen über auch teilweise indigene Stämme bedient werden. Also dass zum Beispiel, ich glaube die Apachen und die Cherokee, dass die zum Beispiel wesentlich, die werden sehr viel aggressiver dargestellt, als sie eben halt in der Überlieferung tatsächlich waren. Also die zum Beispiel von Anfang an eben halt eher das Kriegsbeil ausgraben, als mit ihr Handel zu treiben. Wobei man auch wieder sagen muss, wie du auch richtigerweise darauf hingewiesen hast, Handel treiben mit einem indigenen Volk Nordamerikas ist auch nicht so richtig von Anfang an möglich gewesen, weil sie sowas wie Handel eigentlich gar nicht kannten, sondern sie kannten Austausch. Sie kannten eben halt das Abgeben von Ressourcen, die andere benötigten, weil sie eben halt in den jeweiligen Gebieten zum Beispiel nicht vorkamen. Und dass es zum Beispiel vorkommt, dass es Geschenke gibt, ne, so ein Initialgeschenk, so hallo, schön, dass du bei uns angekommen bist, hier ist noch Platz bei uns, ne, da darfst du dich gerne siedeln. Das gibt's tatsächlich. Also es gibt für die meisten Stämme heißen einen in ihren jeweiligen Grobgebieten, sag ich jetzt mal, also da, wo sie auch zu Hause sind, willkommen, sagen so, hier ist ja genug Platz für alle. ist ja gar kein Problem, wenn ihr jetzt ein paar Leute seid, die mit so einem riesen Holzding dahergekommen seid, ihr könnt euch gerne hier da hinten hinpacken, ne, da ist Platz. Wenn ihr was braucht, sagt ihr Bescheid. Wir zeigen euch auch gerne, wie man hier Nahrung bekommt, weil ihr kennt euch hier ja nicht aus. Ne? Also Willkommenskultur in Reihenform wird da quasi zelebriert und ein paar Runden später hast du deine dritte Kolonie und sie fragen sich langsam, warum sie das eigentlich gemacht haben und dann werden sie halt von deinen Musketenträgern überrannt, beziehungsweise niedergeschossen. Und das musst du ja tun, weil es ist ein Wettbewerb, wie du richtigerweise sagst. Es ist nämlich ein Wettbewerb gegen die anderen Kolonialmächte. Das heißt, du möchtest eben halt die Kontinente für deine Krone sichern, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Spielmechanik umschlägt und sagt, naja, eigentlich sind die Leute, die jetzt da wohnen, sagen, ja, das ist jetzt unser Zuhause. Und was will der König eigentlich die ganze Zeit mit dieser scheiß Teesteuer? Jetzt ist aber mal Ende hier mit dem Tee. Wir schmeißen ihn jetzt einfach ins Wasser und dann soll er ja ruhig kommen und mal sich mal anschauen, wie das hier läuft bei uns. Ja. Wir haben nämlich unsere Waffen inzwischen selber bauen können. Jaha. So, ne, und die klassische Unabhängigkeitskriegsgeschichte ist das Endgame bei Colonization.
Genau, der Boston Tea Party.
Die Boston Tea Party.
Genau, aber also zum Beispiel, dass dann der Fokus auf den Kolonialmächten liegt und den Kampf darunter und wer dann darunter leidet, so ungefähr quasi nicht. Es geht nicht darum, das grundsätzlich zu kritisieren, dass das alles ganz schlimm ist und so weiter. Das kann ja erstmal so eine Darstellung sein, aber auch bei Open Source Spielen, auch wenn es erstmal nur um einen Klon von vorhandenen Spielen ging, gerade da, wenn da viel Zeit investiert wird, um ausgerechnet solche Spiele dann zu kopieren. Klar, weil sie Spaß gemacht haben.
Ist ja, das war ein schönes Spiel.
Aber ich glaube, dass man mit ein paar anderen Ansätzen da, also wie du schon sagtest, ne, zum Beispiel der so Austauschmöglichkeiten, ne, dass es überhaupt Güter gibt und dass man die tauscht oder also du tauscht das eine Sache oder kauft, ankauft oder sonst irgendwas. Mhm. Oder das Beispiel, was du gerade genannt hast, sofort wie, ja, da hinten ist noch Platz, setzt euch mal dahin. Also wenn es überhaupt gar keinen Begriff von Eigentum gibt oder gab, ja, also egal was für Medien wir konsumieren, das bittet immer die Manifestation im Kopf, ja, mal mehr, mal weniger. Da kann man sagen, ja, kannst du nicht davon ausgehen, dass jetzt irgendwie man dass man jetzt Kolonien ganz toll findet, nur weil es da ein Spiel zu gibt. Naja, nein. Aber es sind halt Berührungspunkte, so
die normalisieren können.
Genau, so, ja, so also wie wir reagieren auf typische Yellow Buses, School Buses, ja, ist ja auch, also ne, dass wir die wiedererkennen oder so, wenn sie durch und auch sehr verwundert sind, wenn sie durch unsere Straßen fahren oder sowas, selbst wenn sie umgebaut sind oder sonst irgendwas. Also das amerikanische Kultur beispielsweise eben, weil sie so prävalent ist in Film und Fernsehen und Gaming und allem drum und dran, in Medien, dass das natürlich einen Einfluss auf uns hat und auch auf die Wahrnehmung der USA und. Und dass natürlich auch Spiele, die ausgerechnet das Thema Kolonialisierung sich ranziehen, dass das natürlich auch Auswirkungen hat mit der Dauer und Exposure und so weiter von solchen Informationen, ganz klar. Das ist keine, also, ne, wo gemerkt, es geht jetzt nicht um den kurzen und absurden Weg, den Leute dann machen, wie bei Killerspielen. Ja, die Killerspieldebatte, die gute alte, so von wegen, ja, also wenn du da irgendwie jetzt dauernd irgendwie diese gewalttätigen Spiele und so weiter, dann bist du ja selber auch dann aggressiv und so. Darum geht's nicht so sehr, sondern es ist einfach nur das, was wir uns reintun an Inhalten, das formt uns. Ja? Ja. Unterschwellig oder bewusst, meistens eher unterschwellig. Und darum geht's einfach nur, dass man sich da ein bisschen mehr bewusst macht und dass es, für mich wäre das auch in Ordnung, Free Call gibt's und es gibt aber noch irgendwie coole Expansion Packs oder sowas, die Spielmechanik vielleicht nicht auf den Kopf drehen, aber zumindest so sehr anpassen, dass es immer noch Spaß macht. Natürlich, Spiele sollen Spaß machen, ganz klar. Oder die Factions vielleicht sogar wechselt, das wäre ja auch mal ganz witzig, ja, so. Ja, oder was auch immer. Also, dass man könnte da, glaube ich, und ich glaube, dass es an vielen Enden auch spannender ist, ja, zu überlegen. Also, ich finde zum Beispiel kooperative Spiele auch meist, also nicht immer natürlich, aber kooperative Spiele oder zumindest temporär, man kann ja immer noch gegeneinander antreten, aber die Kooperation fördern, teilweise spannender und auch schwieriger zu gestalten, anstatt einfach immer nur gegeneinander. Aber es geht jetzt nicht darum, dass alle shiny happy people sind. Ja, ich spiele genauso gerne Ballerspiele wie alle anderen auch, ja. Aber ja, gerade wie gesagt, beim Thema Kolonialisierung, wo es noch so viel Probleme und Bias gibt und so, ja.
Ich denke, worauf wir uns einigen können, ist, dass der Artikel in GNU Linux CH das ein bisschen, finde ich, überzeichnet mit den Möglichkeiten der Reflexion. Die sind jetzt erstmal von dem Spiel her so nicht gegeben. Wenn man natürlich in dem Mindset ist und sich mit den Problematiken rund um den Kolonialismus und dessen Auswirkungen beschäftigt und auch gerne das quasi anhand von so einer abstrahierten Simulation vielleicht einfach mal versuchen möchte nachzuvollziehen, kann man das damit machen. Mit gewissen Engine-Plugins kann ich mir vorstellen, dass man da auch den Realismus und auch die historische Akkurität, die historische Genauigkeit erhöht. Dann kann ich mir das auch gut vorstellen, dass das auch quasi, wenn man nicht so in dem Thema drin ist, noch besser greift. Allerdings dann zu sagen, dass das auf jeden Fall stattfindet, dass man sich damit auch auseinandersetzt, ist so nicht gegeben. Das finde ich, können wir ganz klar sagen. Aber gut.
Gut.
Langes Thema, sorry. Wir haben ja noch mehr. Also, Steam Deck.
Genau, wir haben wieder Steam Deck News, und zwar SteamOS 3.6 ist veröffentlicht worden. Und meine Güte, es ist immer noch nach dem Schema ein Minor Release. Nee,
Die Nummer hinter dem ersten Punkt ist ein Minor, ja.
Ja, gut, naja. Aber zumindest das, was es mitliefert, macht es schon im Verhältnis.
Ist schon ordentlich.
Erstmal, die komplette Artspace wurde geupdatet. Also, ne, Steam Deck OS oder Steam OS basiert ja auf Arch. Bis zum Kernel Version 6.5, das ist schon mal sehr, sehr cool. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die besser funktionieren, unter anderem auch mehrere Fehler, die in der Vergangenheit mit SD-Karten stattgefunden haben. Das könnt ihr zum Beispiel mal ausprobieren. Mehrere Issues, die gefixt worden sind. Performance und Stability wurde verbessert. Das ist immer gut. So auch ganz allgemeine Sachen, aber so ein großes Update, ne, mit so vielen Features, wenn so viele Pakete geupdatet werden, werden natürlich viele Probleme auch auf einmal dann bearbeitet. Und manche Sachen auch effizienter. Genau, sehr spannend. Es gibt jetzt endlich wohl die Möglichkeit, ich habe es auch noch nicht selber ausprobiert, das ist alles im Moment noch im Preview, noch nicht im Stable, und ich lasse nur Stable erstmal auf das Gerät. Es ist wohl möglich, ihr habt euer Dock, ihr habt eure Steam Deck an das Dock angeschlossen, an den Fernseher angeschlossen und habt einen Controller an die Steam Deck gepairt, einen Bluetooth-Controller, und aktiviert diesen Controller, und dann wollt ihr, dass die Steam Deck einfach aus dem Sleep rauskommt oder grundsätzlich startet. Das soll wohl jetzt mit diesem Update möglich sein. Damit könnt ihr SteamOS so verwenden, wie es halt bei Xbox und PlayStation und so weiter mit dem Controller, der auf dem Coffee Table, also auf dem Wohnzimmertisch liegt, dass ihr das Ding einfach startet und darüber dann anfangen könnt zu zocken, anstatt nochmal aufzustehen und dann bis zur Konsole und dann zu starten und so weiter.
Das ist ja das, worauf Sie referenzieren, ist das HDMI CEC, das Consumer Electronics Control Feature. Und das funktioniert ja nicht unidirektional, sondern du musst ja nicht unbedingt eine Steam Deck damit verknüpfen. Theoretisch, normalerweise, wenn ein Gerät dieses Protokoll spricht, sollte es an sich auch andersrum möglich sein. Das heißt zum Beispiel, deine Steam Deck ist mit per HDMI an deinen Fernseher verbunden, der Fernseher ist per HDMI zum Beispiel an eine Soundanlage verbunden oder sowas, und du schaltest zum Beispiel deinen Fernseher ein, dann weckt der zum Beispiel in den allermeisten Fällen zum Beispiel deine Soundbar oder was auch immer da dran angeschlossen ist, zum Beispiel gleich mit auf, und natürlich auch daran andersherum angeschlossen Gerät. Das heißt, wenn zum Beispiel die Steam Deck das zulässt, man muss natürlich überlegen, ob das sinnvoll ist, dann könnte sie zum Beispiel auch über den Fernseher einfach geweckt werden, weil sie daran angeschlossen ist. Auch total sinnvoll.
Das sind also wohlgemerkt tatsächlich zwei Features. Ja? Das eine ist der Gaming-Controller, der die Steam Deck aus dem Suspend rausholt.
Ah, okay.
Und das zweite ist tatsächlich von dem, was du gerade sprachst, dem HDMI CEC. Ja? Also weil das tatsächlich unterschiedliche Techniken sind. Das eine sind Features, die jetzt auch bei dem Deck-Dock und damit halt natürlich bei vielen anderen Docks
Mit
dabei sind, funktioniert. Das andere ist grundsätzlich Controller und Steam Deck.
Dass der überhaupt das wecken kann. Genau. Okay,
also aus dem Suspend ist dann default das möglich. Ich glaube aber noch nicht aus dem, Wake the System from Suspend. Okay.
Das heißt,
aber halt nicht aus dem Ausschalt. Genau, das muss man mit berücksichtigen. Aber ich müsste mal überlegen, wie das damals bei der Xbox war. Ich weiß, dass ich da einfach nur den Xbox-Controller angemacht habe und das Ding dann gestartet ist. Das ist schon richtig. Aber das heißt, es muss in einer Art von Suspend ja dann doch geblieben.
Ja, ja, klar. Also, ne, so. Also ich weiß, dass es ich habe ja vor einiger Zeit ja berichtet, ich hatte ja meine Wii mit einer Custom-Firmware gehackt, und da ist es auch so, wenn du die komplett ausschaltest, also wirklich dafür lange den Power-Button drückst, dass sie sich halt auch ganz ausschaltet und die LED nicht mehr leuchtet, beziehungsweise rot leuchtet sie, glaube ich, dann und nicht gelb, dann kannst du sie auch nicht über eine Remote wecken, sondern das geht nur aus dem Sleep State, aus dem gelben Status, dann geht die LED auf grün, sobald du den startest, weil ansonsten ist einfach da keine Verbindung mehr, sondern die wird erst dann wieder hergestellt, wenn die Wii, also die Hauptkonsole, richtig gestartet ist.
Genau, dann noch der Hinweis, dass auch das BIOS jetzt Control, also ne, Einstellungsmöglichkeiten bietet zum Overclocking und bei der Steam Deck LCD-Version, also bei der allerersten Steam Deck. Ja, ihr könnt das von SD-Karten könnt ihr das Default Boot Device setzen, was auch sehr cool ist. Und was war noch? Genau, also gibt es noch andere Sachen, was das LED, andere Einstellungen, was das LED-Geblinker angeht, weil das manche ja durchaus gestört hat. Wurde übrigens in den Firmware-Updates in der Vergangenheit bei der Steam Deck schon öfters mal angegangen, um eben die LED nicht so hell zu machen.
Klick. Ja, das klingt gut.
Sind diese Kleinigkeiten.
Das sind Kleinigkeiten.
Gut. So, dann noch schnell zu einem anderen Thema. Collabora hat so ein paar Details veröffentlicht, weil sie auch mitgewirkt haben an dem aktuellen SteamOS Release und haben so ein bisschen gezeigt, wie schnell und wie schnell dann entsprechend solche Updates angewendet werden können. Dieser Update-Prozess ist 30-50% schneller als in der Vergangenheit durch die Hilfe von Collabora. Das ist schon ziemlich beeindruckend.
Nice.
Ne, und wenn zum Beispiel ein Update, also ein Download von einem Update in der Mitte, also ne, einfach abbricht oder so, dann ist das jetzt auf jeden Fall, dann gibt es da keine Probleme, das wieder neu zu starten, beziehungsweise wieder da anzufangen, wo man geendet hat. Ein Feature, was die meisten eigentlich kennen, auch von anderen Downloads, aber das war wohl vorher mal ein Problem. Und genau, auch die Prozentangabe, wie weit wir denn sind, ist nochmal verbessert worden oder ist jetzt akkurater. Das war's auch erstmal. So, also es gibt noch ein paar mehr Punkte, die könnt ihr euch einfach bei Gaming on Linux bei unserem Beitrag dann nochmal oder bei deren Beitrag nochmal genauer anschauen.
Genau. Und damit geht's weiter zum
Kommando der Woche.
Und beim Kommando der Woche habe ich euch FS Watch mitgebracht, File System Watch, wie man es auch so schön nennt, ist ein Frontend für die entsprechend gleichnamige Library, libFS Watch, überwacht für euch Ordnerstrukturen und Dateien auf Änderungen und gibt diese dann im Monitor, also so eine Art Daemon-Modus ausgeführt, in einen Log-File aus oder alternativ, wenn ihr das als quasi einmaligen Wächter starten möchtet oder über ein Skript verwenden möchtet, auch im Nicht-Monitor-Modus über die Standardausgabe und da könnt ihr dann zum Beispiel diese Trigger dann weiterverarbeiten und daraufhin irgendwelche besonderen Skripte laufen lassen oder ähnliche Dinge. Wie zum Beispiel, was ich mir vorstellen kann, manchmal sinnvoll ist, wenn es Schwierigkeiten gibt, zum Beispiel beim File-Sync wo wir gerade bei der Zockerecke waren, zum Beispiel für Savegames. Wenn ein Spiel das Savegame überschreibt, dann der Watcher da zum Beispiel dann sofort sagt, oh, da hat sich die Datei jetzt geändert. Ich sehe gerade, dass ein Notify hat jetzt gerade gesagt, hier ist quasi darauf zugegriffen worden, dass sofort dann zum Beispiel ein Skript startet, welches über, keine Ahnung, R-Clone, R-Sync, sucht euch irgendwas aus, passendes Tool, das Ganze dann wieder weiter synchronisiert. Wenn es zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen nicht selber in der Lage ist, auf den File-State zu gucken. Kann ja schon mal vorkommen. Genau. Und mit dieser Empfehlung lasse ich euch direkt in die nächste Kategorie.
Tipps und Tricks.
Und damit auch in unsere letzte. Da habe ich euch mitgebracht TileMaker. TileMaker ist eine nette kleine Software, die es euch ermöglicht, Offline-Vektor-Tiles von OpenStreetMap zu bauen, zum Beispiel zur Verfügung auf eurer Webseite für einen statischen Inhalt oder zum Beispiel in verschiedenen Apps, Applikationen, wo ihr das gerade einfach mal einen festen Ausschnitt benötigt.
Genau, kann man sich übrigens auf der Webseite super gut mal anzeigen lassen, geht sehr fix, also ist schon sehr nett zu benutzen. Anderes Tool, was ich euch mitgebracht habe, das ist Meeting Room Booking System und das ist genau das, was der Titel verspricht, nämlich es ist für Meetingräume ein Buchungssystem.
Verrückt.
Ja, es ist nicht so wahnsinnig hübsch, das kann man schon mal sagen, aber da ich immer mal wieder danach gesucht habe, Alternativen für andere proprietäre Anbieter zu haben und das jetzt vor kurzem auch mal wieder aktualisiert worden ist, also davor auch schon, aber ne, im Sinne von, es ist aktuelle Software, die halt nicht so hübsch aussieht, ist auf jeden Fall mal ein Blick wert, um mal zu gucken, ob die meisten Features, die man denn da so braucht, weil meistens muss ja nicht unbedingt immer hübsch aussehen, sondern bedienbar sein. Und es gibt auch eine Demo-Instanz, was mich immer sehr freut, wenn es sowas gibt, ja, also manchmal reichen mir auch schon Screenshots, aber am besten sind immer Demo-Instanzen und die gibt es da und die könnt ihr dann einfach mal ausprobieren, ob das vielleicht auch was für euch ist. Und Themes könnt ihr ja immer noch anpassen, damit das nicht mehr so unschön aussieht.
Ich habe euch mitgebracht Trago, ein Tech-basierter Time-Tracker, geschrieben in Go, deswegen das Go hinten hinter dem Track. Und Trago ist, richtet sich vor allen Dingen an Personen, welche verschiedene kleinere Projekte in kurzen Zeitabfolgen zum Beispiel, also häufige Kontextwechsel haben und da das zum Beispiel irgendwie schnell in einem Time-Tracker abbilden möchten. Denn zu jedem Zeitabschnitt können einfach Tags hinzugefügt werden, wie zum Beispiel ein Projekt-Tag, der sagt, für welches Projekt war das, was genau habe ich da gemacht, bezieht sich das auf irgendein Ticket oder so etwas, und dass man das sofort in verschiedenen einzelnen kleinen Tags, die relativ schnell auffindbar und damit hinzufügbar sind, ja, verwendet werden können. Also für Leute, vor allen Dingen, ich denke mal, selbstständige Personen im Beraterbusiness zum Beispiel, ist das, glaube ich, interessant. Oder aber auch für jemanden, der einfach aus anderen Gründen relativ häufig dann doch mal den Arbeitskontext im Verlauf eines Tages wechselt und das irgendwie nachhalten möchte.
Und bei Tagging ist natürlich der Vorteil, dass ihr mehrere Tags für selbe Einträge verwenden könnt. Ne? Das heißt, ihr könnt sagen, ihr habt, hier sieht man es so ein bisschen, also wir haben Trago jetzt mal hier offen und sehen, das Interface ist schon ziemlich cool. Ihr könnt sagen, das ist hier eine Pause, das ist hier eine Dokumentation, und zwar Dokumentation für das Projekt, oder es war Dokumentation gleichzeitig auch für ein anderes Projekt. Ne? Wenn ihr zum Beispiel irgendwie dieselbe Base habt oder sowas, dann dieselbe Basis an Software oder so, dass ihr daran arbeiten könnt. Oder da habt ihr in dem und dem Projekt getestet und. Das ist schon echt nett.
Ja, kann man sich mal anschauen. Ist relativ einfach zu installieren. Ist ja bei Go immer ganz nett. Man nimmt eine Binary, wirft sie auf den Server und guckt, was passiert. Dann mitgebracht ein kleines Schmankerl aus dem Fativerse, und zwar von Julia Evans gibt es ein persönliches Git-Cheat-Sheet für ihre persönlichen bevorzugten Workflows mit Git. Und da kann man sich einfach mal eine nette kleine Grafik, die verlinken wir euch in den Shownotes, mal anschauen. Für diejenigen, die da einfach mal herausfinden wollen, ob da nicht vielleicht der ein oder andere neue Tipp noch dabei ist. Dann PDF-Grab 2.2.0 modernisiert die Anwendung. Da ich es selber verwende, wollte ich das einmal ganz kurz einfach nur reinwerfen. PDF-Grab hat einfach mal ein bisschen aufgeräumt, Dependencies geupdatet und so weiter. Sie gingen in ihrem Eintrag nicht näher darauf ein, was das jetzt für Vorteile genau bringt, aber da ich das regelmäßig benutze, bin ich mal gespannt, was das da so als nächstes tut. Was ist das für ein Tool? Man kann einfach grappen über PDFs. Das heißt, man sagt, hey, ich möchte gerne Text in meiner PDF suchen, und PDF-Grab ermöglicht diese Funktionalität.
Also das heißt, wenn man mehrere PDFs zum Beispiel durchsuchen möchte,
ist eine
Sache, und kriegt sogar auch einen Color-Output.
Es ist wirklich Grep für PDF-Files, so für deren Inhalt, korrekterweise. Gut, was haben wir noch? Webseitenänderungen beobachten mit Change Detection. Auch hier ein kurzer Link für Leute, die Webseiten auf Änderungen beobachten möchten. Gibt es da was zum selber hosten? Und File.pizza. Großartiges Tool, einfach über WebRTC, ein kleiner File-Sharing-Dienst, der dann einfach lokal bei euch auf dem Browser läuft. Ihr zieht dann eine Datei rein, sagt, ich möchte das jetzt gerne teilen, und dann läuft da einfach ein WebRTC los. Ihr kriegt einen Link generiert, den gebt ihr einfach weiter, und die Person kann die gehostete Datei dann einfach ziehen. Werden wir vielleicht gleich einfach mal für die Sendung verwenden, oder? Wenn ich dir die Sendungsdatei schicken soll, wir benutzen mal File.pizza. Mal gucken, wie gut das klappt.
Gute Idee, ja. Ich habe nämlich gerade schon nach Großformat.
Ja, das machen wir das Beispiel. Nach. Das sind ja ein paar hundert Megabyte dann. Ja, genau. Und was haben wir noch? Ah ja, PyLizer, genau. Ein Tool, das in Rust geschrieben ist und Python-Code analysiert. PyLizer ist ein Linting-Tool, tatsächlich einfach für Python-Code.
Gut. Damit sind wir durch.
Auch tatsächlich die 2 Stunden wieder voll gekriegt, würde ich sagen. Eigentlich unerwarteterweise, obwohl wir nur zu zweit sind.
Na ja, gut, wir haben ja jetzt hier gut vorgelegt. Ich ganz am Anfang da mit der
Microsoft schon ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Genau. Stimmt
schon. Ich hoffe, dass euch diese Immutable und dieses Testing so ein bisschen Spaß gemacht hat. Und natürlich die ganze Sendung, ist natürlich klar. Wenn ihr da mit Erfahrung habt, meldet euch doch gerne bei uns an kommentar@theradio.cc per E-Mail oder schreibt uns auch gerne einfach mal einen Reply auf Mastodon. Sowas lesen wir natürlich auch, und auch die Direktnachrichten natürlich, auch wenn wir nicht immer sofort darauf antworten können. Natürlich nochmal ein großes Dankeschön an alle, die uns entsprechend mit diesen News versorgt haben, ob das irgendwelche, einmal GNU Linux CH, Gaming on Linux, Foronix, BoilingSteam.com, S3NNet und 925Linux.com und natürlich viele, viele weitere, die da so eine Vorauswahl entsprechend machen, mit denen wir arbeiten können, und natürlich auch ein herzliches Dank an alle, die da in der Open Source Szene aktiv sind.
Genau, weil ohne euch hätten wir nichts zu berichten. Ist ganz einfach so.
So ist es.
Ja. Wir gehen jetzt mit euch, wenn ihr noch zuhören möchtet, in die Aftershow. Unser nächster Sendetermin ist nicht ganz so wie die vorigen Male immer der zweite, erste beziehungsweise manchmal auch der zweite Sonntag im Monat, sondern dieses Mal müssen wir es um eine Woche schieben aus persönlichen Gründen. Und zwar wird es dieses Mal der 16. Juni 2024 um 17 Uhr. Genau, wie immer könnt ihr das auch in unserem Sendeplan sehen und also auf The Radio CC. Und wir freuen uns auf eure Kommentare an unsere E-Mail-Adresse kommentare@theradio.cc, über Mastodon auf socialtechniks.de@theradio.cc und auf unserem Matrix mit #tacc://matrix.org. Bis bald.
Bis demnächst.
Und tschüss. Euch.